Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Ach, ich freue mich so sehr heute. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe mich, glaube ich, noch nie auf einen Podcast so sehr gefreut wie heute. Herzlich willkommen bei den Vier Flaschen mit, und das ist eine Sensation, Cornelia Poletto ist da. Erstmal vielen Dank. Ein Gast, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Erstens, weil man sie nicht vorstellen muss. Man muss nur einfach sagen, Cornelia Poletto. Und zweitens, weil sie noch eine fünfte Flasche ins Rennen gebracht hat. Das heißt, heute.
Damit habe ich mich natürlich auf die Schnelle noch beliebter gemacht.
Du hast dich sehr beliebt gemacht. Und ja, also wir freuen uns heute auf fünf Flaschen bei vier Flaschen. Das Prinzip für alle, die uns zum ersten Mal hören: Wir trinken vier Flaschen, also fünf Flaschen. Wir, das ist Michael Kutey, der Weinkenner in Tornisch, aus Tornisch, nein, einer der Weinkenner auf dieser Welt. Axel Leonhard, eigentlich Apfelschorn-Liebhaber, Biertrinker und, wie mir ein befreundeter Arzt sagte, seine absolute Lieblingsfigur in diesem Podcast.
Ehrlich? Wow.
Ja.
Danke.
Wow, sagt ein Arzt.
Was für ein Arzt?
Allgemeinmediziner und sagte gestern, als ich mit ihm sprach, sagte er, Mensch, ich höre immer euren Weinpodcast. Der Michael, der redet ja ziemlich viel. Ja. Und der Axel, ich liebe Axel.
Boah, das ist total nett, aber ich glaube, es ist...
Damit ist alles gesagt, bevor wir loslegen, kommt aber jetzt ein wichtiger Wortbeitrag von dem Kollegen Michael Kutey. Es geht um klare Werbung und wir kennzeichnen diese Werbung auch, denn es gibt einen Partner von vier Flaschen. Und Achtung, die Werbeeinspielung kommt jetzt.
Das muss ich erst üben, aber warte mal. Dieser Weinpodcast wird Ihnen präsentiert von Selkes Weinkeller.
Ja, nicht?
Ich glaube nicht, nee.
Und was bedeutet alles das jetzt für so ein, wenn jemand das hört, hat das irgendeinen Vorteil?
Na, der Vorteil ist ja klar auf der Hand, dass unsere Hörer und Seher ab sofort das Paket auch nachkaufen können. Heute eben nur die vier Flaschen und die fünfte Flasche von Cornelia, müssen wir uns noch überlegen, wo wir die herkriegen. Aber die vier Flaschen erstmal, die kann man ab sofort eben über Selkes Weinkeller kaufen, auch bei jedem anderen Weinhändler dieser Welt, den es eben gibt. Aber in dieser Zusammenstellung eben nur dort, und das soll ein Service sein, dass unsere Hörer das auch nachempfinden können und das dann ja sich nach Hause bestellen können.
Sehr gut, aber ich muss dazu sagen, ich glaube, es ist auch ein Tick günstiger, als man es woanders kriegen würde, oder?
Oh, warte, stopp, es ist Tick günstiger, ganz kurz.
Ich bin raus. Axel,
okay. Ich habe das so gehört. Da ist immer so ein Preis, der ist durchgestrichen und dann ist ein günstigerer da drunter und den muss man nur bezahlen.
Ja, genau. Sag mal, wir haben heute so großartige Weine. Zwei weiße, zwei rote. Und Michael und Cornelia, wer hat die ausgesucht? Habt ihr die gemeinsam ausgesucht? Weil das ist ja eine Qualität, die da zumindest nominell auf uns wartet, die man so von den vier Flaschen nicht kannte. Doch, auch schon. Aber wie seid ihr auf die Weine gekommen?
Naja, ich habe tatsächlich die erste Begegnung mit Cornelia, erinnere ich mich, war ein Geburtstag von Hendrik Thoma. Den hat er gefeiert. Dann sollte jeder Gast eine Großflasche mitbringen und dazu was erzählen. Und das hat er, da gibt es in Hamburg an der Elbe die Strandperle und darüber gibt es so einen kleinen Raum und da kann man sich gemütlich hinsetzen. Und da hat Cornelia eine Magnum Quartz Sauvignon Blanc mitgebracht vom Weingut Terlan und das fand ich mega cool, weil es auch ein doch sehr teurer Wein ist, der teuerste vom Weingut. Ich mag den Wein auch total gerne und deswegen habe ich zum Beispiel von Terlan einen Wein eben auch mit ausgesucht. Ich habe einen der bekanntesten italienischen Rotweine, glaube ich, hierzulande, Le Volte von der Tenuta Onelaia ausgesucht. Es sollte ein Primitivo noch mitgeben, weil das einfach sehr, sehr viel getrunken wird, aus Gründen, die wir hoffentlich heute erfahren werden. Und weil wir so den Grauburgunder gebasht haben und es im Fokus doch irgendwie an Italien liegen sollte, gibt es einen Pinot Grigio, erstmalig bei uns. Aber bevor wir loslegen, und das ist mir ganz wichtig, Axel, hast du noch eine kleine Überraschung für unseren Gast vorbereitet, richtig?
Ja, also ich bin nur der Überbringer. Vorbereitet hat das jemand anders.
Nur den Überbringer der schlechten Nachrichten.
Ich versuche das hier mal seamless anzustoßen.
Hi mein Schatz, viel Spaß mit den oder bei den vier Flaschen. Aber was machst du um diese Uhrzeit schon mit Wein? Ich weiß nicht, aber eins kann ich dir sagen. Ich freue mich auf heute Abend, mit dir den Wein gemeinsam zu verkosten. Viel Spaß.
Die Reste, die übrig bleiben. Das ist ja sehr, sehr lustig. Und vor allem, dass ihr das so auf die Schnelle hingekriegt habt, Axel, das ist ja der Hammer. Weil dieses Büro hier wird ja auch angezeigt, Rüdiger Büro ist ja Rüdigers. Ich habe ja mich hier mal reingeschlichen mit den Weinflaschen. Und von daher ist das natürlich eine tolle Überraschung. Und ja, lieber Rüdiger, wir trinken nachher die Reste aus.
Das muss man sagen, für die, die es nur hören, das war Rüdiger Grube, der Ehemann von Cornelia Poletto. Mag er genauso gern Wein wie du?
Ja, vor allen Dingen hat er mit mir auch noch besser das Weintrinken gelernt. Also er hat immer schon gerne mal ein Gläschen getrunken, aber mit mir ist der Konsum gestiegen und natürlich auch das Interesse und auch vielleicht dieses schöne Erlebnis, Wein und Essen in Perfektion zu erleben. Ich glaube, das ist das, was so riesig viel Spaß macht. Und ich muss sagen, Michael, großartige Auswahl. Wirklich alle vier Weine machen einfach riesig viel Spaß. Und ich glaube, die geben uns viel Stoff zum Quatschen heute.
Cornelia, darf ich dich bitten, bevor wir loslegen, ich kriege viele Fragen von den Leuten, so was koche ich dazu, und heute wäre natürlich perfekt, wenn du vielleicht zu jedem Wein so ein paar Ideen, wo du sagst, das könnte ich mir gut da oder dazu vorstellen, weil ich glaube, viele eben jetzt nochmal neu kochen lernen in dieser Zuhausezeit und das Wein- und Essen-Thema natürlich zwangsläufig zusammengehört, und ich glaube, das finden unsere Leute extrem spannend, darüber was zu erfahren.
Ja, ich finde es ja auch unglaublich spannend, weil es so riesig viel Spaß macht und ich oft so traurig bin, dass die jungen Köche nicht mehr so diese Weinaffinität haben, wie ich sie zum Beispiel habe. Ich finde, gerade in diesen Zeiten, wenn wir immer mehr zu Hause kochen, mir geht es genauso, ist das einfach so ein schönes Erlebnis, dazu einen schönen Wein zu trinken und dann dieses Gefühl zu haben, wow, irgendwie trägt dieser Wein mein Essen noch viel mehr. Vielleicht kann man auch mal die eine oder andere kleine Fehlerquelle kompensieren mit Wein, den man dazu trinkt.
Also es ist gar nicht so schlimm. Meine Frau hat zu mir gesagt, sag mal, ihr macht jetzt ein Jahr diesen Wein-Podcast. Ich glaube, du hast stark zugenommen, weil wir ja so viel Wein trinken. Und daraufhin haben wir gestern den Wiegetest gemacht. Das letzte Mal habe ich mich tatsächlich gewogen, kurz nachdem wir die erste Folge hatten. 86,7 Kilo. Gestern und? 84. Wow. Das heißt, dieser Wein-Podcast, der macht schlank. Der macht extrem schlank.
Aber liegt das daran, dass du dann das Essen vergisst, weil die Weine so gut sind?
Nee, leider eher im Gegenteil. Es ist übrigens gerade bei mir ein Sellerie im Ofen. Ein Sellerie, ganz toll für alle Vegetarier. Ich weiß nicht, ich habe mit Sellerie schlechte Erfahrungen gemacht und jetzt backe ich den 2,5 Stunden lang und dann gibt's den so mit so einer Dattelsoße, so Taco-mäßig mit so einem Aromaöl und so. Sellerie, sehr lecker für alle, die Michael guckt so. Ach, bei dir habe ich auch schon mal einen Sellerie-Schnitzel gegessen, Michael, ne? Genau, ihr macht das auch.
Ich habe heute Linsenseitlinge gegessen, meine Tochter hat gekocht, mich dreimal angerufen am Vormittag, was sie jetzt genau und wie und mit dem Ei und so weiter. Also bei uns gab es heute auch vegetarisch. Und wir starten heute mit dem Pinot Grigio.
Stimmt, wir sind jetzt zum Trinken verabredet.
Ja. Genau, Pinot Grigio muss man übersetzen. Grauburgunder,
genau.
Ja, immer wieder gern genommene Fehlerquelle einiger Gäste. Nee, Frau Poletto, wir sind ja im italienischen Restaurant. Bitte bringen Sie mir da um Pinot Grigio keinen Grauburgunder.
Passiert. Aber ich finde, Pinot Grigio klingt halt auch viel besser als Grauburgunder. Ne? Grauburgunder klingt halt so grau.
Total.
Ja, das hat sich aber tatsächlich gewandelt. Also vor 20 Jahren haben alle nur Pinot Grigio, da gab es auch gar nicht, oder vor 15 Jahren noch gar nicht viel deutschen Grauburgunder und die ganze Welt hat Pinot Grigio getrunken. Damals kannte man Primitivo noch nicht so. Und jetzt ist es schon so, dass deutscher Grauburgunder, glaube ich, in Deutschland zumindest, das schon relativ doch abgelöst hat. Also dass auch viele italienische Restaurants Grauburgunder haben aus Deutschland. Aber eben das ist nach wie vor jetzt sehr, sehr spannend, das zu probieren. Zumal, und das ist interessant auch für uns neu, die ersten zwei Weine kommen beide von großen Winzergenossenschaften. Also die Cantina Schreckbichl, mit der wir starten, das ist quasi eine Vereinigung, in dem Fall jetzt von über 300 Winzern, ja, die zusammen quasi unter Federführung eines Obermasters nach dessen Vorgaben die Weine eben auch anbauen. Und dann würde ich mal sagen, die Reputation von Winzergenossenschaften in Deutschland ist eher eine schlechte. Aber das, was hier in Südtirol passiert, ist eben sehr, sehr stark in beiden Fällen. Das ist gar nicht weit weg von Bozen. Cantina Schreckbichl wurde 1960 gegründet. Oh, und jetzt probieren wir.
Wie ist es denn, Cornelia, bei euch auch Grauburgunder der Favorit deiner Gäste?
Absolut. Also wird riesig gerne getrunken. trotzdem glaube ich, oder zu spüren, dass so gerade in den letzten zwei Jahren, vielleicht liegt es auch an dem großartigen Weißburgunder, den Tina Pfaffmann für mich gemacht hat, dass auch der Weißburgunder sehr gefragt ist. Der hat nochmal so eine Eleganz, der ist auch vielleicht noch mehr so der Mädchenwein, weiß ich nicht genau. Also ja, es ist auch super schön. Also beide geben sich nicht viel, würde ich sagen.
Was man übrigens für die es nicht sehen können, noch sagen muss, das Weinproblem, das Glasproblem von Axel haben wir nach wie vor nicht gelöst, Michael, ne?
Nee.
Aber wir haben jetzt, glaube ich, eine eigene Folge mit Gläsern. Da geht es nur um Gläser.
Aber Axel, das habe ich wirklich als allererstes bemerkt. Du hattest dein kleines Burgunderglas versteckt, sagen wir mal, hinter der Tastatur. Was hat der arme Kerl denn für ein Glas?
Ja, das ist leider,
hier in der Redaktion.
Apfelschorle trinkt.
Hier in der Redaktion.
Wir gucken mal.
Leute, ausgestattet.
Michael, was riechst du denn bei diesem... Ich bin jetzt so gespannt, weil eigentlich eine Sendung mit Michael, mit Grauburgunder und Primitivo, hätte ich für ausgeschlossen gehalten. Für ausgeschlossen.
Das tut mir
leid. Aber du hast es ja selber ausgewählt, oder nicht?
Ja, naja, weil es eben dafür steht. Aber ich glaube, Axel wollte was sagen zu seinem Glas oder zur allgemeinen Situation.
Ich will das mit dem Glas gar nicht weiter vertiefen.
Was riechst du denn, Axel, da gerade?
Ich rieche, also exotische Früchte, würde ich sagen. Vielleicht Ananas. Vielleicht so ein bisschen Honig, kann das sein? Kann man das riechen?
Schmecken kann man's?
Also ich finde, es ist also sehr, sehr fruchtig auf jeden Fall und ich finde irgendwie so Südfrüchte, gelbe Früchte wahrscheinlich. Vermutlich auch gelber Apfel, aber den rieche ich nicht.
Honig oder Honigmelone vielleicht sogar?
Ja.
Das hatte so was leichtes Zitrusy am Gaumen, ja, bisschen.
Und Ananas, riecht ihr das oder ist das Quatsch? Das.
Also findet ihr nicht sowieso, dass das irgendwie ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man überhaupt mal anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen, dass man reinriecht und sich nicht schämen muss, dass man jetzt vielleicht als Einziger die anderen riecht?
Das ist jetzt sehr, sehr, sehr charmant formuliert, danke.
Ja, aber das ist mir aufgefallen in der Folge mit den Lalelus, als wir sie fragten, was riecht ihr? Wenn du neu dabei bist, sagst du immer irgendwie Frucht, weil man sich halt nicht traut, was zu sagen. Und wenn man natürlich auch immer Angst hat, dass Michael sagt, wo du weißt, das ist so typisch, wenn du sagst, wir sagen irgendwas und Michael, aber ich rieche da doch.
Gar nicht so.
Aber es ist sehr, sehr Zitrusfrüchte. Und er hat Trinkfluss, anders als die anderen Grauburgunder, die wir bisher hatten, finde ich.
Also du merkst, da was. Ich versuche das gleichzeitig zu analysieren, aber ich finde, du merkst, wenn du es am Gaumen hast, wenn du es runtergeschluckt hast, dass es relativ warm ist. Also du merkst, dass der Wein recht kräftig ist. Also du merkst, dass da doch ein bisschen Fleisch am Stecken ist, wie man, glaube ich, das sagt. Also relativ kraftvoll. Und das ist also ein leichtes Spritzeln hier vorne. Also ich finde es sehr, sehr harmonisch, sehr ausgewogen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Wein uns morgen nicht mehr so wahnsinnig in Erinnerung bleiben wird. Aber für das, was du sagst, Lars, das ist es auf jeden Fall. 9 von 10 Leute sagen, schenk nochmal ein.
Also würde ich auch sagen, oder?
Mhm.
Ja. Cornelia, das in der, machst du auf im Restaurant, trinken die Leute 2-3 Flaschen, wenn sie zu 6 sind.
Ja, also das ist für mich so wirklich so ein knackiger, frischer Italiener, der auch gerne gut gekühlt sein darf, der super schön passt zu allen Antipasti, die man sich so vorstellen kann. Also das ist so ein Opener, der einfach eine angenehme Säure hat. Das ist so ein Wein, den mag man einfach.
Aber was meinst du mit knackig? Das höre ich manchmal so bei Wein, aber was heißt das für dich?
Ich finde, der hat so eine Klarheit. Der ist so rein und pur. Der hat eben tatsächlich so ein bisschen diese exotischen Fruchtaromen. Ich habe übrigens auch Ananas sofort da rausgerochen.
Ah, sehr gut.
Aber auch so wie Michael gesagt hat, die Honigmelone, Zitrusfrüchte, das ist so eine Aromatik, die geht einfach schön zu auch dem, was man so in Italien an, ob das gegrillte Gemüse sind, einfach nur so mit ein bisschen Olivenöl, Zitronenthymian, ein bisschen Zitronenabrieb, sowas, bam, geht irgendwie immer, geht aber genauso schon zum kleinen Garnele mit einer Zitronen-Aioli oder sowas. Also es ist so einfach so, nicht viel nachdenken, genießen, irgendwie geht's gut.
Gibt's denn eigentlich,
immer,
ja. Also gibt's denn eigentlich so grundsätzlich, dass man sagen kann, wenn jetzt ein Wein irgendwie besonders fruchtig ist, dann passt vom Essen her eher was Kontrastreiches oder Also kannst du mir so eine Grundformel nennen, dass egal welchen Wein ich habe, wenn ich den irgendwie einordnen kann, so vom Charakter her, dass ich dann weiß, was ich kontrastierend oder eben ergänzend dazu kochen kann?
Also das ist ja, gibt ja immer noch dieses schöne Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als pure Frucht und Süße mit Süße zu vereinen. Also deswegen ist so ein Kontrapunkt, finde ich immer sehr, sehr schön, auch bei der Verbindung von Essen und Wein. Und genauso ist es auch beim Kochen. Ich brauche immer irgendwie eine schöne Säure, aber wenn die zu sauer wird, dann muss ich irgendwie da mit einer Süße dagegen spielen, um am Ende so eine Harmonie zu haben.
Okay.
Und das ist sowas, was ich ganz wichtig finde. Und vielleicht sehr, sehr schön auch gestern nach meinem Besuch bei meinem Freund Chewy, eben einen feinherben Riesling zu dieser asiatischen Küche, wo viel Gewürze, Aromen stattfinden. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Wenn ich zu diesem feinherben Wein dann auch noch irgendwie, ich sage jetzt mal wirklich so ein Klassiker, Melone-Schinken hätte, ne, da bringe ich ja auch den Kontrast durch den salzigen Schinken und die süße Melone, aber da drauf der süße Wein,
okay,
ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also muss ich irgendwie so ein bisschen dagegen halten, um es spannend zu machen und nicht so in einem Brei zu enden.
Okay.
Euch der Eindruck oder ist auf einmal total in Zitronenabrieb, Limettenabrieb durch diese Mittelmeerküche? Ist das, ich habe das Gefühl, in jedem Gericht musst du irgendwie so eine Zitrone oder Limonschale, Limettenschale reinreiben.
Ja, ich habe diesen Trend auch schon beobachtet und ich weiß gar nicht, ob wir so viele Bio-Limetten und Zitronen überhaupt noch finden, damit wir bedenkenlos die viele Schale auch verwenden können. Na, das Tolle ist natürlich, in dem Moment, wo ich mit Zitronen oder Limetten Säure, Saft abschmecke, verfärbt sich ja zum Beispiel mein Lachs-Tatar oder mein grüner Spargel, ne, verliert sofort die Farbe. Und nur mit dem Abrieb kriege ich diese zitronige Frische rein, ohne dass ich gleich mit zu viel Säure arbeiten muss. Und das ist einfach, das hat sich einer von meinen schlauen Kollegen mal überlegt, dass das doch ganz gut passen würde. Und irgendwie sind wir alle darauf angesprungen. Geht aber auch wirklich gut. Ich habe es gerade wieder sehr, sehr fein auch zu einem ganz unkomplizierten Ratatouille. Einfach nur aus dem Ofen vorher alles mariniert und dann am Schluss ein bisschen die Tomatensauce, so ein bisschen die Bindung reinzubringen, die Frische von der Tomate und dann noch ein bisschen Zitronenabrieb. Und dann war es perfekt.
Eingelegt ist auch diese eingelegten Zitronen, ne? mit, weißt du, die man so einen Tag in Salz einlegt, wo das Salz zieht dann irgendwie das alles da raus und dann kannst du es im Kühlschrank haben. Und
ja, das sind ja diese, eigentlich die marokkanischen, die ja wirklich sogar richtig über Monate eigentlich eingeweckt werden in dieser Salzlake und damit natürlich diesen, so einer Tagine, also diesen typischen Schmorgerichten aus Marokko, diesen richtigen Kick geben, ja.
Man kriegt richtig Hunger.
Total. Die Leute sagen immer, die kriegen Durst, wenn sie unseren Podcast hören. Und heute kriegen die so richtig Hunger. Oder
aber, aber wirklich, also Axel, ein schöner Grauburgunder, ne?
Finde
also,
ich total.
Sonst war es immer irgendwie, kann man gut trinken. Ich glaube, du hast recht, Michael. Das ist jetzt nicht, dass man jetzt Sonntag aufwacht und denkt, meine Güte, dieser Grauburgunder. Aber ist schön.
Aber muss man ja auch nicht immer haben. Was ich mag, auch hinten raus am Gaumen, er wirkt mir dann doch relativ trocken. Das finde ich immer ganz angenehm. Also wenn ein Wein so eine Süße hat, dann sättigt es mich sehr schnell und ich mag auch nicht sehr viel davon trinken. Aber wenn das so ein schönes, trocknendes Gefühl, ohne dass es austrocknend ist, ohne dass es richtig so hart ist, dann ist das, ja, wie gesagt, dieser Trinkfluss ohne so auffällig süß und saftig sein zu müssen.
Hat er eine Mineralität? Hat er eine Mineralität, würdest du das sagen?
Das finde ich jetzt nicht wahnsinnig. Also ich habe schon jetzt so ein bisschen so leichte, salzige Geschichten, aber im Grauburgunder die Mineralität rauszukriegen, ist nochmal extrem schwer. Also wenn ich die Böden so massiv eben sind, in diese Richtung hin, Schieferböden oder so, und da ist für den Grauburgunder oft gar nicht schwer, gar nicht so einfach, dort gut zu wachsen. Oder man würde eher was anderes hinsetzen auf diese sehr wertvollen Böden. Und deswegen so wahnsinnig mineralisch finde ich den Wein jetzt nicht.
Und ist er irgendwie im Holz ausgebaut oder sowas? Also weißt du das?
Das glaube ich nicht. Vielleicht ist er am Ende, glaube ich, nochmal im Holz oder so, aber es ist kein spürbarer Holzeinsatz. Nee, und das ist auch ganz bewusst bestimmt von Weingut auch so gemacht. Weil so ein Einstiegsgrauburgunder, wenn der gleich Holz hätte, das wär also nicht sehr mainstreamig, weil es zu speziell wäre. Also, dass der ein bisschen quasi in einem großen Holz nochmal gelingen hat, das aber keinen Geschmack abgibt, das ist gut denkbar, aber jetzt nicht, um da nochmal irgendwie irgendwas in den Wein zu bekommen durch das Holz.
13,5% Alkohol ist schon ganz schön kräftig für so einen Einstiegswein, ja, oder?
Ja, und das ist natürlich, dass viele sagen, schon für die Basis könnte es gerne ein bisschen weniger sein, um die 13 und weniger. Andererseits ist Alkohol, wie gesagt, ja auch Geschmacksträger. Und so ein dünner Grauburgunder, der dann nach gar nichts schmeckt, finde ich, den sollte man eher wegstellen als sowas.
Cornelia, stimmt es eigentlich? Hab ich das denn gelesen? Wahrscheinlich im Abendblatt. Ist Karl?
Wo sonst?
Gibt es, wenn nichts mehr geht mit dem Gericht, immer noch einen Schuss Weißwein rein? Das hilft dann immer noch am Ende?
Ja, da bin ich ja, ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich das schon gesagt habe. Das ist ja immer so gut gemeint, ist auch daneben. Ne? Dann denkt man, jetzt rette ich nochmal mit einem Schluck Wein mein Süßchen. Wenn man mit Wein kocht, ich koche gerne und viel mit Wein, aber wirklich immer nur am Anfang dazugehen und den wirklich reduzieren, einkochen lassen, um die schöne Säure zu bekommen, den Geschmack des Weines, aber ich will nicht den Alkohol. Also wenn ich eine tolle Fischsoße habe und da am Schluss nochmal ein Schlückchen von meinem Chablis reingebe, dann schmeckt es eben dann irgendwie nur noch wie eine Weinsauce und das ist sehr, sehr schade.
Also muss man den Wein dann separat wirklich einkochen und dann das, was ich dann da...
Im Grunde genommen ist ja so jeder Soßenansatz relativ leicht. Ne? Also man schwenkt ein bisschen Schalotten, Knoblauch, Kräuter an oder das, was den Soßengeschmack ausmachen soll. Und dann zum Ablöschen einen kleinen Schluck von dem Weißwein. Und das ist natürlich auch so ein bisschen immer diese Frage, so ja, muss ich jetzt mit Mouton Rothschild meine Rotweinsauce kochen? Nein, braucht man nicht. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich eine gute Rotweinsauce kochen möchte und ich habe einen totalen Fusel, ja, der schon so nicht trinkbar ist, dann kann der mir natürlich auch keine Hammersoße zaubern sozusagen. Ja. Deswegen, also einen ordentlichen Kochwein zu verwenden, das schmecke ich natürlich dann hinterher auch in der Soße. Und immer einkochen lassen, immer auch da sind wir wieder bei der ersten Frage, das Spiel von Süße und Säure. Wenn ich also zum Beispiel so eine Fischsoße nur mit Weißwein abschmecke, kriegt sie viel Säure und ich kriege so einen Gegenpol, wenn ich zum Beispiel mit einem trockenen Wermut dagegen arbeite oder mit einem roten Port bei der Rotweinsauce, da kriegst du eine ganz leichte süße Note da rein und die Balance von Süße und Säure, und das macht jede gute Soße aus.
Okay.
Könnte stundenlang
zuhören. Kann man da eigentlich
die Weine wegstellen? Axel, der alte Hobbykoch.
Ja, genau. Also, weil kann man da dann auch einen Wein nehmen, der vielleicht schon 3 Wochen auf ist?
Ja, weißt du, was man vor allen Dingen nehmen kann? Man kann tatsächlich einen Corking-Wine nehmen. Also wenn er jetzt nicht so brutal ist, dass er überhaupt nicht trinkbar ist. Aber ich nehme zum Beispiel, also ich bin immer traurig über jede Flasche Wein bei mir im Restaurant, die einen Kork hat. Aber so für einen Soßenansatz kann man da schon trotzdem noch was Gutes draus hinkochen.
Okay. Wie viele Flaschen haben denn immer einen Kork so im Schnitt? Weiß man das?
Du, ist ganz unterschiedlich. Es gibt mal, ich habe das jetzt gerade mit meinem eigenen Riesling vom Schloss Goodyear gerade nochmal investiert in einen besseren Korken und irgendwie hat er ein Problem. Da ist zum Beispiel jede dritte Flasche korkig gewesen. Katastrophe. Ja. Aber eigentlich sind wir ja bei den frischen Weißweinen sowieso weg vom Korken. Das ist das eine. Und ansonsten finde ich, ist es wenig geworden. Also ich hab nicht viel und oft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michael. Aber so viel Kork haben wir irgendwie nicht mehr, ne?
Nee, also man spricht ungefähr so, dass die Quote bei 3-5% liegt, immer noch von Kork, mit Kork verschlossenen Flaschen, die dann nicht in Ordnung sind. Man muss eben auch sagen, völlig richtig, Cornelia, in Deutschland die Basissachen alle im Schraubverschluss. Der Grauburgunder von Schreckbichl, den wir jetzt getrunken haben, wäre in Deutschland immer im Schraubverschluss. Aber die Italiener haben schon noch dieses Traditionelle, den Korken zu verwenden, die Spanier oft eben auch noch. Und es ist halt, jede Flasche ist halt eine zu viel, weil es einfach erstmal nur wahnsinnig ärgert. Ja, und im Restaurant ist immer die Gefahr, dass es nicht zwingend erkannt wird, gerade bei diesen Basissachen, die ausgeschenkt, aufgemacht, im Stress und eingeschenkt. Und wenn der Gast dann einen korkigen Wein bekommt, weil das niemand gerochen hat, das ist immer so sehr, sehr schlecht. Und das gilt es natürlich in unserer Branche zu vermeiden, weil da ist der Gaumen irgendwie so kontaminiert, dass du wirklich nur eine eingeschränkte Freude hast an dem danach, weil der Kork einfach sehr intensiv dann auch da hängt. Ne? Und weil du dich ja verlässt in einem guten Restaurant, dass das vorher probiert wurde, dass das eben nicht passiert.
Kommen wir?
Durch die Schraubverschlüsse ist es ja auch tatsächlich so, dass diese, es gibt ja manchmal auch so ein bisschen Wichtig-Tour-Gäste, ne? Die ja einfach erstmal schon mal einen Korken schmecken, obwohl zum Beispiel die Flasche gar keinen Korken hat. Und von daher, da ist es auch sehr, sehr schön, dass wir jetzt gar nicht mehr so viel Korken haben bei den frischen Weißwein. Das weiß ich noch, als ich meine erste Queen Chef Stelle angetreten bin, 99, und eine wunderschöne Flasche, es war, glaube ich, ein Jährmann, aufgemacht wurde und er sich beschwerte und tatsächlich, dass einer der ersten Italiener war, der keinen Kork mehr hatte oder nicht mehr verarbeitet hat. Ja, war das dann ganz lustig, die Beschwerde über den Kork. Mhm.
Aber die Situation kann man gar nicht mehr retten, um den Gast irgendwie gut dastehen zu lassen, oder? Weil das ist schon.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das auch nicht schön. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, mit dem Gast zu diskutieren. Das ist, wenn ich den Geschmack nicht getroffen habe, den Gattung nicht getroffen habe oder der Wein nicht in Ordnung ist, dann sage ich, weißt du was, überhaupt kein Thema, machen wir was anderes, machen wir was Neues, tauschen wir den Wein. Ich finde den Wein super, ich trinke den Rest heute Abend zum Feierabend mit meinen Mitarbeitern. Also wir wollen doch irgendwie Wohlfühlatmosphäre und über Geschmack kann man sehr, sehr viel und lange diskutieren. Aber wenn ich den nicht getroffen habe, okay, dann machen wir es halt anders.
Ich bewundere das bei euch beiden, wie ihr es immer wieder schafft, so sehr, also bei Michael halte ich es ja fast schon für, jeder, der Michael trifft, sagt ja, wow, das ist ja der netteste, der zuvorkommendste, der höflichste Mensch von Cornelia, gilt das Gleiche. Wie macht ihr das? Weil man hat ja schon manchmal wahrscheinlich dann das Gefühl, dass man demjenigen, dem Gast dann das, ich will nicht sagen, den Wein ins Gesicht schütten möchte manchmal, aber ihr seid immer so ruhig und bleibt gelassen und gibt jedem das Gefühl, dass er wirklich der absolute König ist. Wie geht das? Das ist ja auch im normalen menschlichen Miteinander eine total wichtige Eigenschaft.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael. Also ich habe mir echt so ein bisschen so einen Sport daraus gemacht. Mir macht es unglaublich viel Freude, wenn ich so Gäste habe, die so immer nur rummäkeln und einfach mal selber an den Tisch zu gehen. Es ist oft auch natürlich ein Phänomen, wenn meine Mitarbeiter oder einer meiner Mitarbeiter mit denen schon so ein bisschen Problem kriegt und ich dann selber hingehe, dann löst sich das irgendwie ziemlich schnell. Und ich bin eben nie jemand, der so krawallgebürstet ist. Ich spreche mit denen drüber, wie wir das Thema lösen können und plötzlich sind alle glücklich und die Stimmung ist wieder gut. Also kann auch Spaß machen, so schwierige Gäste zu haben, finde ich.
Ja, da hast du natürlich, Cornelia, du bist ja einfach quasi ja wirklich schon sehr, sehr bekannt. Ich glaube, wenn du hinkommst, sind alle erstmal glücklich, dass du bei ihnen am Tisch bist und darüber freuen sie sich. Und natürlich ist es so, dass wir vor allem da sind, dass die Leute eine gute Zeit haben. Und natürlich gibt es Momente, wo man das Gefühl hat, und ich glaube, das hilft ein bisschen, wenn man schon länger dabei ist, egal was ich mache, ich werde den nicht mehr glücklich kriegen. Also das liegt aber auch gar nicht an mir, ne, sondern das oder an uns allen, sondern es liegt eben an der Tatsache, dass die Person einfach irgendwas loswerden muss. Nur leider ist es halt jetzt gerade bei mir im Laden. Und da, finde ich, hat man es früher mit nach Hause genommen und da versucht man jetzt, je freundlicher man wird, je höflicher man wird, je mehr man die Mitarbeiter dann auch davon abzieht und selber hingeht und einfach sagt, ich übernehme das, wenn der jetzt so ungut ist, was ja auch selten passiert, muss man ja auch sagen.
Hast du schon mal einen Gast rausgeschmissen?
Also ja.
Ja, naja, bei uns ist es ein bisschen insofern ein bisschen komplizierter, weil wir ja ein Geschäftsmodell haben, dass man nur als Mitglied zu uns kommen darf und im Beisein eines Mitglieds. Und da gibt es natürlich schon immer wieder mal Situationen, wo Leute das versuchen zu umgehen. Und da habe ich schon öfter natürlich Leuten dann, wenn wir das nicht gleich am Eingang gesehen haben, dann noch mal wieder rausgebeten, als die schon gesessen haben, was mir unangenehm ist, weil natürlich die anderen Gäste das auch merken dann, dass die sitzen schon beim Essen und auf einmal müssen sie aufstehen und gehen. Und ansonsten, was rein im Restaurant betrifft, wenn der sein darf, bei uns sein darf und so, dann habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich habe schon auch mal gesagt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir noch irgendwas tun können für ihn, um ihn glücklich zu stimmen. Und ob er denn der Meinung ist, dass er hier bleiben möchte. Wir machen das gerne, aber mir fehlen jetzt alle Ideen, um ihn irgendwie noch glücklich zu stimmen. Und dafür sind wir ja eigentlich da. Na, so sage ich das dann. Und dann ist, also einer
dann
ist.
Dann schickst du sie einfach zu Poletto.
Ja. Okay. Und sagt, du, ich habe hier so einen super Typen, der will unbedingt nochmal, und die geben richtig Gas und geben richtig Geld aus. Und nein, man warnt die Kollegen, man weiß es ja auch. Also es gibt natürlich schon in so einer Stadt, weiß man dann relativ oft schon, die fühlen sich ja nicht in einem Restaurant so auf und im anderen dann ganz anders, sondern das sind schon Leute, die man kennt und wo man weiß dann.
Ist das so, Cornelia? Also wenn Axel und ich in ein Restaurant kommen, dann zucken immer alle Scharen, sagen schon, Gut, die werden nicht viel Geld ausgeben für das Essen und für den Wein.
Ich hatte euch noch nicht so oft als Gäste. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch wirklich benehmt, wenn ihr irgendwo seid zum Essen.
Hast du schon mal einen rausgeschmissen?
Ja.
Warum?
Und es war unfassbar. Also ich habe gezittert und es war sehr, sehr aufregend. Der wollte dann auch nicht bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, dann rufe ich jetzt die Polizei. Und dann war plötzlich der ganze Raum war ruhig. Keiner der anderen Gäste hat mehr gesprochen. Dann ist sein Freund gekommen, hat bezahlt. Ich habe ein Taxi bestellt. Und als sie raus waren oder rausgingen, habe ich gesagt, auf Wiedersehen, sage ich normalerweise. Aber diesmal gehe ich mal davon aus, dass wir uns hoffentlich nie wiedersehen. Und als sie raus waren, meine ganzen Gäste, alle applaudiert, die da waren. Oh. Dann habe ich eine Runde Champagner geworfen und wir hatten einen so lustigen Abend, weil das war so ein Ekelpaket. Der hatte ein ganz anderes Problem, das hing gar nicht an uns. Das ist auch menschlich, das passiert, ja.
Axel, du wolltest noch erzählen, wie du mal rausgeschmissen worden bist.
Ja, nee, wurde ich tatsächlich
nicht. Wir hören dich gerade nicht, wenn ich das dir sagen darf.
Ihr hört mich nicht?
Wir hören dich gar nicht. Ist nicht so ein... Du bist ja derjenige, der die Technik... Oh Gott,
vielleicht hat er die letzten 10 Minuten ganz viel gesprochen und wir haben ihn nie gehört.
Ja, genau.
Das ist ein Skandal.
Wir hören dich immer noch nicht, Axel.
Warte.
Immer noch nicht.
Ich höre mich hervorragend.
Das ist interessant, weil ja, Cornelia, das musst du wissen, weil Axel der Techniker ist. Und es ist schon das zweite Mal jetzt.
Das sieht bei ihm auch am professionellsten aus.
Wir hören dich nicht, Axel.
Das ist total nett, warte.
Hörst du uns denn wenigstens, Axel?
Du hörst ja, uns.
Ich höre euch.
Sollen wir weitermachen, Axel, ohne dich?
Nee,
das
warte.
Das wäre so schade.
Ja, das wäre echt schade. Aber ich kann es.
Nix. Das Gute ist ja, dass es nicht live ist. Man kann das alles rausschneiden am Ende, aber wir hören dich nicht.
Ah, warte.
Jetzt hat er den. Vielleicht doch nicht.
Doch nicht.
Warte mal. Ja. Ich versuch's.
Ah! Ja!
So? Axel, ist besser?
Ja? Jetzt machst du wieder da.
Ja? Geht's?
Wir kommen von niedrigen.
Hört ihr mich?
Jetzt hören wir dich.
Ja. Jetzt hört ihr mich. Jetzt hört ihr mich. Hey, ihr hört mich. Ja, ich habe so gute Sachen erzählt, aber.
Aber spiel nicht dran rum jetzt wieder.
Genau. Ich wollte nur nicht erzählen, wie ich rausgeschnitten habe. Ja, genau.
Aber du hast uns gehört, ne?
Ich habe euch gehört.
Sehr gut. Leute, wollen wir mal den zweiten trinken? Da muss ich ja sagen, da hüpfte mein Herz hoch. Terlana, ich habe die gleiche Flasche, nicht dieselbe, im Kühlschrank gehabt. Von einem guten Freund geschenkt. Von dem Chef von chefkoch.de, den wir auch immer mal einladen wollten. Michael, das müssen wir demnächst mal machen, den Arne. Herzlich gegrüßt. Und Terlana, schon getrunken, ein Weißburgunder, richtig? Pinot Blanc.
Ja, nicht ganz. 100%, ne? Nicht 100%.
Dafür seid ihr die Experten und ich nur der Verkoster.
Cornelia kennt sich aus. 60 Weißburgunder, 30% Chardonnay und 10% Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, ne?
Eine, wie ich finde, dann aber ist es so eine Mischung, die es öfter mal gibt? Oder ist es nur beim Terlana?
Also der Terlana ist tatsächlich, die Winzergenossenschaft Terlan gibt es seit 1893. Und seitdem gibt es diese Cuvée, diesen Terlana, der aus diesen drei Rebsorten, aus diesen zwei Burgunder-Rebsorten und den Sauvignon Blanc bestimmt. Seitdem gibt es auch schon diese Cuvée. Es ist eher ungewöhnlich in dieser Zusammenstellung. Warum? Weil das Sauvignon Blanc, deswegen ist auch nur 10% drin, eine relativ dominante, weil sehr aromatische und intensive Rebsorte ist. Du brauchst also relativ viel Sauvignon Blanc, um schon ziemlich viel Frucht zu bekommen. Ähnliches Gewürztraminer, gelber Muscatella, da brauchst du nicht so wahnsinnig viel. Es kann aber, wenn das gut eingesetzt ist, wirklich ein sehr belebendes Element sein, um diese Burgunder-Rebsorten so ein bisschen durcheinander zu würfeln und nochmal so einen richtigen Kick zu geben. Und das hat sich entwickelt, dass unter dem Begriff Terlana diese Cuvée eigentlich, wenn man das eben jetzt weiß, alle, die das hören, wissen jetzt, ein Terlana, was ist denn das? Weiß jetzt jeder, Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc, dass sich das schon durchgesetzt hat. Und das ist quasi der Haus- und Hofwein des Weinguts. Das ist
aber Terlan ist ein Ort?
Terlan ist ein Ort in Südtirol, ja.
Und ist ja, ich finde diesen Wein so irre frisch, so irre, so, der ist so bang da. Denn ich kann nicht aufhören, diesen Wein. Axel, ja. Wie schmeckt dir der Terlana?
Vollmundig. Irgendwie, ja, aber würde ich sagen, fällt mir als erstes ein. Das andere war so sehr fruchtbetont und das hier ist irgendwie breiter. Geht ja, das schon durch, das oder?
Michael, Cornelia, ich finde, das trifft es. Es ist halt so, du trinkst und trinkst und trinkst. Ich glaube, von so einem Terlana, ich weiß nicht, Cornelia, ich könnte von dem nicht genug kriegen.
Ja, das ist halt auch so das Schöne. Ist das, was ich anstrengend finde, sind tatsächlich Weine, die satt machen. Das ist natürlich auch für jeden Koch traurig, wenn der Wein mich eigentlich eher müde macht und mich nicht mehr dazu animiert, weiter zu essen. Und der Talana, der hat eben, ja, der hat auf der einen Seite diese Kraft, aber trotzdem auch diese Frische und diese feine Säure, dass ich sage, oh, der macht mehr auf Appetit, der macht mehr. Also der gibt mir die Lust, mehr zu trinken, aber genauso auch die Lust, nochmal was Schönes dazu zu essen.
Weine tatsächlich, die man den Gästen am besten nicht gibt, weil sie dann nichts mehr zu essen bestellen?
Ja klar, es gibt so fette Weine, die auch müde und träge machen. Und also das ist ja auch so etwas, was ich so wichtig finde. Das ist genauso in der Küche, ehrliche Weine, die machen einfach Spaß. Warum habe ich auch so eine Freude an der italienischen Küche? Die hat so was Pures. Ja? Und genauso ist auch dieser Talana. Der hat drei verschiedene Trauben und alle drei beeinflussen ein bisschen den Wein. Aber am Ende habe ich irgendwie doch was ganz Eigenständiges. Also ich sage jetzt mal diese einfache Tomate, Mozzarella und ein bisschen Olivenöl. Drei Komponenten, jede einzelne schmecke ich raus. Aber gemeinsam ist es eben irgendwie so perfekt. Da muss ich nicht mehr machen.
Aber was würde man dazu essen?
Ja. Was würde man dazu essen, genau? Mhm.
Oh, hier macht natürlich schon Fisch auch sehr viel Spaß. In jeglich, also ich sehe hier zum Beispiel, was ich wirklich liebe, ist ja so ein schöner Fisch in Salzbruste, weil der einfach so pur ist, ohne viel Schnickschnack. Da kann ich einfach ein paar geschmolzene Tomaten dazu haben, so kleine Kirschtomaten, die bei uns einfach den meisten Geschmack bringen, frische Kräuter. Mehr brauche ich dazu nicht.
Das könnte ich eigentlich, so Michael, könnte ich eigentlich jetzt in Deutschland, wenn ich jetzt Winzer bin, sagen, ach, mache ich auch, 60%, was haben wir gesagt, 60% Weißburgunder, 30% Chardonnay, 10% Sauvignon?
Kann ich auch machen. Ja. Man muss natürlich immer realistisch einsehen, die Jungs machen das seit 1893. Die werden das schon ziemlich perfekt jetzt können, da haben die genug Zeit gehabt zu lernen. Von daher braucht man schon die richtigen Böden, wo alle drei Trauben gleich gut wachsen auch. Ne? Und das ist einfach auch schon relativ warm dort. Der Wein hat auch 13,5 wie der erste Wein. Und das heißt, ich darf da nicht so einen grünlichen Sauvignon Blanc haben. Weil wenn der Sauvignon Blanc, auch wenn er nur ein kleiner Anteil ist, grünlich ist, dann wird das so hart, dann wird das so herb, dann wird das so bitter. Und deswegen, also es muss das Konglomerat von Böden, von den Reben, von der Alter der Rebstöcke, das muss passen, um sowas hinzukriegen. Das ist jetzt 2019, das ist aktuell noch der aktuelle Jahrgang. Aber das, der einfache Talana, den kannst du locker 5 Jahre lagern. Also der wird besser noch nach 2-3 Jahren, der wird noch runder.
Ja, also lange hält das bei Lars ja gar nicht aus.
Nein, das ist wirklich, also es ist großartig. Leute, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir haben heute 5 Flaschen. Das heißt, ich muss sagen, die gedachte Zeit von einer Stunde, sehr witzig, eine Stunde, hatten wir, glaube ich, noch nie, Michael, oder? Seit du in diesem Podcast bist, haben wir immer die Stunde.
Aber Konstantin hat letzte Folge gesagt, er findet es gar nicht schlimm, wenn es länger ist als eine Stunde.
Wir können auch mal 2, 3, 9 Stunden machen, das ist völlig groß. Wollen wir einen Rotwein trinken wie erst den Primitivo oder trinken?
Ich würde mit dem Le Volte anfangen, weil es der bessere, feinere Wein ist. Genau, das freut mich, außer wenn Cornelia was anderes sagt.
Dann. Wieso
nee, fangen wir? Ich will es genauso machen, Michael.
Wieso fangen wir mit dem feineren Wein an? Normalerweise mit dem Höhepunkt. Also wir haben jetzt noch den Feinherrn Riesling am Ende. Aber warum jetzt den feineren Wein? Weil normalerweise würde man sich ja immer von Qualitätsstufe zu Qualitätsstufe trinken.
In dem Fall ist es jetzt so, dass ich mich natürlich schon auch jetzt informiert habe. Der Le Volte hat, glaube ich, sogar mehr Alkohol als der andere, aber ist deutlich trockener. Und der Primitivo hat eben doch ziemlich viel Zucker. Und der Zucker, der schränkt den Gaumen schon sehr ein in der Wahrnehmung. Also der Zucker, der, also wenn du was ganz Süßes isst, danach irgendwas anderes essen ist schwer. Oder was Süßes trinken, danach irgendwas Saures essen, schmeckt ja nicht. Von daher würde man also mit dem anfangen. Es ist auch der Wein, der fast dreimal so viel oder mehr als doppelt so viel kostet wie der andere. Und jetzt ist also der Gaumen noch ganz frisch. Wir sind konzentriert, fokussiert. Und danach der Zucker, der betäubt das alles ein bisschen. Und dann macht man nochmal den Feinherb. Allerdings könnte man jetzt auch den Feinherb noch machen, bevor man in die Rotweine geht. Aber man würde, wenn es süßer wird, also man kann von trocken nach süß,
von jung nach alt, von leicht nach kräftig trinken oder eben dazwischen auch immer einen Weg, um selber herauszufinden. Man kann auch die beiden jeweils einen Schluck probieren und sagen, oh, ich glaube, das ist doch besser, mit dem jetzt erst zu starten, wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja beides probieren. Aber ich würde jetzt ganz klar dazu tendieren. Aber wenn wir es probiert haben, sagen wir vielleicht hinterher, hätten wir doch andersrum gemacht, aber ich glaube es nicht.
Sag nochmal, wie er heißt. Levoldil, das ist Italienisch.
Ja, ja.
Aus der Toskana. Wie heißt der?
Ja, Le Volte dell'Ornellaia. Ja. Ah. Ornellaia ist das Weingut, das im eins der bekanntesten Weingut aus dem Bolgari. Wir hatten letzte Woche ja den Grattamarco, einen Wein aus dem Bolgari. Also ganz im Süden der Toskana, im Südwesten der Toskana. Tatsächlich der Kellermeister, der Gutsdirektor Axel Heinz, ist ein Deutscher, sehr, sehr sympathisch. Und der Le Volte war bis 1997 der Zweitwein von Ornellaia. Also es gibt Ornellaia, es gibt noch drüber einen Kultwein, eine Einzellagen Merlot, der heißt Massetto, auch von dem Weingut, den kennen nur die, Cornelia nickt schon, also die Profis kennen den natürlich.
Leider gut.
Ja. Und Le Volte ist quasi, war der Zweitwein, dann gab es einen neuen Zweitwein 1997, der heißt Le Sierre Nuove. Und seitdem ist Le Volte der Drittwein. Da gab es eben dann auch mal, fand ich, Momente, wo das nicht ganz so gut war. Und seit ein paar Jahren, finde ich, aber hat Le Volte wieder zugelegt. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Einstiegswein mit Bordeaux-Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc aus dem Süden, also aus dieser Super-Tasken. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, also mit den Rebsorten aus dem Bordeaux, aber aus der Toskana kommend. Und das kennt man eigentlich, ich würde sagen, in den Restaurants Deutschlands ist Le Volte bestimmt in den meisten Restaurants vertreten, die ein bisschen eine ordentliche Weinkarte haben. Bei den Italienern wahrscheinlich, bei fast allen.
Was kostet der eigentlich? Also wir haben noch gar keine Zahlen.
Hauptpreise nochmal von Pinot Grigio.
Ja?
Unter 10 wahrscheinlich, ne?
Nein, der kostet 11 Euro.
Okay. Der Pinot Grigio. Der Terlana?
15.
15. Und jetzt der?
22.
Wow. Ja. Cornelia, sag mal, was ist eigentlich, man redet ja immer von dem Kochwein. Trinkt ihr in der Küche? Nein. Also ist es. ist ja ganz normal, wenn man selber kocht. Was würdest du da empfehlen?
Es ist verrückt. Also das ist ja schon eine gefährliche Branche, wenn man einfach immer abends arbeitet und so wie andere nach Feierabend noch irgendwie ins Gym gehen und ein bisschen Sport machen oder einmal um die Alster laufen. Was kann ein Koch machen, ne? Außer zu trinken? Nein, Gott sei Dank gibt es auch noch andere Alternativen. Hat sich auch sehr, sehr viel getan. Aber die Gefahr in der Küche, mal was zu probieren. Ich habe auch immer mal wieder, gerade in der Patisserie, Kandidaten gehabt, die auch immer ganz gerne die Rumsahne dreimal abgeschmeckt haben. Also klar.
Aber
was ich wirklich nochmal sagen möchte, also der Le Volte, wirklich ein super beliebter Wein, auch bei mir im Restaurant. Habe ich witzigerweise auch gerade in meiner Chefs in France Box noch zusätzlich mit angeboten zu meinem Brassato Rosa. Brassato ist ja eigentlich so ein italienischer Schmorbraten. Ich mach's rosa. Der wird also, das Rinderfilet wird mariniert mit Rotwein, Kräutern, Gewürzen und gart dann so schön rosa. Und meine erste Erinnerung an Bolgheri ist wirklich großartig, weil man fährt wirklich diese Allee hinein Richtung Bolgheri in diesen Ort und drumherum sind eigentlich alle super Tuscans vertreten an Wein. Und da gibt es eine fantastische Weinbar, wo man, also in Deutschland kann man ja überall gezapftes Bier in der Kneipe kriegen und da kriegst du eben tatsächlich alle Super Tuscans glasweise und mit diesem hochkomplizierten D-Wein-System. Aber dann mal so einen echten Ornellaia aus dem Glas zu trinken, einen Sassicaia, also das ist schon ein sehr, sehr besonderer Ort, da mal hinzufahren. Und das ist ja auch das, was, finde ich, auch immer mit reinspielt, dass wenn man sich für etwas begeistert und auch für schöne Weine, selber mal an den Ort des Geschehens zu fahren. Im Moment können wir das ja alles nicht so richtig gut, aber wenn ich plötzlich ein Weingut besucht habe, die Philosophie des Winzers kennengelernt habe, das ist wie ein Koch, der an den Tisch geht und dem Gast eigentlich mit Begeisterung erzählt, was er da eigentlich gerade gemacht hat. Und genauso ist natürlich auch ein Winzer stolz darauf, wenn er etwas in Perfektion hinbekommt.
Das wird ja auch noch kommen. 4 Flaschen der Film ist geplant. Klingt so ein bisschen wie Otto der Film. Aber wir machen das, Leute. Wir machen das, wenn dieser blöde Corona-Kram endlich zu Ende ist. Aber jetzt müssen wir über diesen Wein sprechen, weil er ist mir, und ich kann es nicht sagen, er ist mir eben in die Nase gesprungen. Ich dachte schon gleich, wow. Hm. Oder? Also er ist so, oder mich, selbst Axel nickt und denkt,
hoffentlich sagt Michael jetzt was, denkt Axel.
Was riechst du? Rote Beerenfrucht. Es ist auch ein bisschen Sangiovese bestimmt drin bei dem Wein. Und ich habe gerade aufs Etikett drauf geschaut.
Was ist Sangiovese?
Sangiovese, das ist eine Rebsorte eigentlich, die in Italien sehr bekannt ist. Zum Beispiel im Chianti fast alles Sangiovese oder ein sehr bekannter Wein, Tiganello heißt der, ist auch sehr viel Sangiovese. Und es steht eben hier auch drauf Toskana und nicht Bolgheri. Man würde also Bolgheri raufschreiben, wenn es nur aus dem Bolgheri wäre. Es ist eine sehr, sehr kleine Region. Das heißt, da sind auch Trauben quasi außerhalb des Bolgheri dann auch drin. Aber anders kann man es zu dem Kurs gar nicht mehr machen, um die Leute so ein bisschen anzufüttern. Wollte man eigentlich einen so einen italienischen Vino della Casa machen, quasi einen Hauswein, der allen schmeckt, der aber schon Anspruch hat, weil es steht ja auch Ornellaia drauf. Früher hat man das, glaube ich, auch, da hieß es nur Le Volte, aber das Ornellaia ist so ein so bekanntes Weingut, dass wenn das eben draufsteht oder auf der Weinkarte, dann sagen auch schon viele, oh, dann bestellen wir mal den Ornellaia, dann kommst du mit dem Ornellaia. Meinten sie, nee, wir wollten den Le Volte del Ornellaia. Ah, okay, na klar, selbstverständlich. Der andere
den
kostet
kleinen
halt,
Ornellaia.
Genau, den kleinen Ornellaia. Und der kostet
also, das heißt, der normale Ornellaia kostet Doppelte?
Sechsmal so viel.
Ist aber auch... Sechsmal so viel. Also wir reden jetzt über 120 Euro die Flasche?
Ja, ein bisschen mehr, glaube ich sogar.
Gibt es das eigentlich, Cornelia, dass Leute mal für 120 Euro einen Wein bestellen, die Flasche?
Das ist ja nicht im Restaurant, das ist ja nur der Handel. Also das ist der.
Achso, okay, im Restaurant kostet der also dann 250 Euro.
Kann gut passieren. Kann auch mehr kosten, je nach Jahrgang. Ja, also es gibt natürlich immer Weinnasen, die auch mal so einen hochpreisigen Wein probieren. Aber ich würde mal sagen, bei uns ist, sage ich mal, so bis 100 Euro sind die Gäste sehr offen. Danach ist auch viel passiert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Gäste, die dann tatsächlich auch dieses Weinwissen haben und diese Freude daran, so hochpreisige Weine zu trinken, die haben den meistens auch selber zu Hause. Mhm. Und gibt es dann immer mal wieder Gäste, die fragen, ob sie ihre besondere Flasche mitbringen können, weil es natürlich schön ist, dann auch entsprechend das passende Essen dazu zu haben. Aber so wie früher, das ist natürlich auch mit den ganzen Spesenrittern und so weiter alles weggefallen. Also ich weiß noch, 9-11, ich war hochschwanger, mittags bei mir im Restaurant saßen Gäste, die haben Barolo getrunken, bis irgendwie nicht nur draußen es dunkel wurde. Und das gibt es nicht mehr.
Wo wurde es denn noch dunkel? Das ist so ein Wein, der macht dann auch so, man fühlt sich so, das ist so ein Wochenende. Ich hab jetzt schon ein Wochenendgefühl, Axel, oder?
Entspannt auch, ne?
Entspannt so, oder? Ein Michael, was du hast, du überbietest dich ja selber. Ich mag kaum zu diesem Primitivo kommen, weil ich denke schon immer, wenn ein Wein Primitivo heißt, der Name ist schon scheiße, oder? Entschuldigung.
Ja, also was ich da jetzt noch kurz über den Le Volte, ich finde, er hat so eine wahnsinnig gute Balance. Ich glaube, da liegt es auch. Also du findest auch am Weingut und nirgendwo, wie viel ist jetzt genau Cabernet Sauvignon oder Sangiovese drin oder... Das wollen die auch gar nicht. Es geht ja darum, um die Balance zu finden, um wirklich, und es ist ja wahrscheinlich bei dem Terlana genau das Gleiche, die richtig großen Weine, da geht es darum, dass das harmonisch ist und nicht jetzt, ob da 27% oder, und natürlich, was der Winzer noch hat, da habe ich 7 Fässer, da habe ich 5 Fässer, wunderbar, dann habe ich auch also davon 60% und vom anderen 40% und fertig. Und ich mag, er hat so eine Samtigkeit, eine Eleganz, ein Tannin, das ist da, aber sehr, sehr weich, aber doch auch präsent, ja, also das ist jetzt nicht so weich gespült, aber du merkst, der Wein hat durchaus Grip, der hat eine ordentliche Länge, das ist schon sehr anständig. Also,
ja, ich finde, du hast es genau richtig gesagt, Michael, er hat genauso auch diese unglaublich feine Eleganz und deswegen, die hat der Primitivo nicht, das werden wir gleich noch schmecken und der würde jetzt für mich auch vertragen, ein richtig fettes Schmorgericht, wo eben tatsächlich auch eine kräftige Soße, die ja durch diesen Schmorvorgang überhaupt entsteht, dazu passt. Wenn ich jetzt beim Primitivo noch was Geschmortes mit einer unglaublich kräftigen Soße hätte, wäre mir das, dann sind wir wieder da, wo es ein bisschen müde macht und schwer ist. Der Primitivo ist für mich so ein Wein, der geht auch mal einfach zu so einem schnell gegrillten Stück Fleisch oder so irgendwie sowas kurzgebratenes. Also da brauche ich nicht noch bei dieser Kraft, der hat ja auch ein bisschen was Marmeladiges, brauche ich dann nicht noch so ein schweres Fleisch dazu. Also ich finde diesen Le Volte, der hat eine ganz, ganz tolle Eleganz. Also der geht für mich auch wunderbar mit einem Stückchen Fisch, einfach mit mal so ein bisschen geschmorten Radicchio Trevisane, wo ich so ein bisschen Bitternote noch dagegen habe.
Du musst aufhören zu reden. Ich kriege so einen tierischen Hunger. Es ist
unfassbar. Aber würde man...
Oder auch schön mit so einem Steinpilzrisotto.
Nee, okay. Und damit ist der Hunger wieder weg. Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte mit der Vegetarier, der immer in jedem Restaurant ein Steinpilzrisotto angeboten kriegt seit 30 Jahren.
Ich dachte Sellerieschnitzel.
Sellerie gut gemacht ist ein Traum. Sellerieschnitzel kann man machen, ist schnell.
Aber ich möchte auch noch mal zurückkommen, Lars, auf den Anfang deiner Sellerieknolle, also voller Stolz. Der ist ja jetzt auch schon seit Stunden.
der muss 2,5 Stunden. Der muss
ich bin mal gespannt, ob du ihn überhaupt wiederfindest.
Nein, weißt du was, aber weißt du, eingerieben mit Olivenöl, Salzmischung und alle 20 Minuten kommt das so karamellisiert da raus und dann reibst du es wieder ein. Und danach schneidest du es halt.
Das macht hoffentlich
irgendeiner meiner Kinder gerade. Und danach machst du dazu, gibt's halt Spitzkohl, kurz blanchiert, darauf so ein Stück Sellerieschnitzel. Darauf kommt, der Sellerieschnitzel wird eingerieben mit so einer Dattelsoße, kommen noch 1000 andere Gewürze drauf, Dattelsoße, ja. Bisschen Ziegenkäse und so ein Aromaöl mit Chili. Das ist so wie ein vegetarischer Taco. Und ich würde behaupten, ich lade euch alle dazu mal ein, falls wir uns jemals wiedersehen sollten. Nee, Cornelia, da traue ich mich nicht. Axel lade ich ein. Und dann springt er das mal. Und das ist wirklich großes Kino.
Ja, aber der Sellerie, der spielt ja eine ganz, ganz große Rolle, auch in vielen Soßen. Ob ich jetzt eine klassische Bolognese nehme oder. Also der Sellerie ist ein unglaublicher Geschmacksgeber. Es ist fantastisch. Und wenn ich den so pur habe, das, was da rausläuft, ist ja nur der Rest vom Wasser. Deswegen wird ja der Geschmack immer konzentrierter. Wenn du das natürlich so aufpimpst mit Datteln-Gewürzen, ich würde es gerne mal probieren, aber alle, die zuhören, haben es ja verstanden. Ich werde nie eingeladen.
Doch.
Vielleicht kriegst du mir einfach mal das Rezept.
Das ist ja so, als wenn man jetzt vor Robbie Williams anfängt zu singen.
Oder sagt, du würdest das machen.
Lionel Messi meinen tollen Hackentrick zeigen.
Ja. Also. Cornelia, wirst du denn dann, wirst du ja auch eingeladen, aber was gibt es dann? Oder fragen die Leute dich oder sagen die, komm mal, wenn du reinkommst, probier erst mal die Soße, ist das okay, was fehlt da noch? Oder kannst du da ganz entspannt hingehen und sind die Leute dann auch dort entspannt, wo du hingehst?
Also ich möchte jetzt wirklich hier kein Mitleid erhaschen oder so, weil ich werde wirklich sehr, sehr selten eingeladen.
Na klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich, stell mal vor, du hättest jetzt, ich würde meiner Frau jetzt sagen, heute Abend kommt Cornelia Poletto zum Essen. Ich meine, die wird...
Die kann nicht mehr schlafen.
Ja. Da wirst du 3 Wochen vorher, ja, und da kannst du irgendwie... klar würden wir dann, glaube ich, die 5 schwierigsten Rezepte von J.M. Otto Lengi nehmen, aber trotzdem würde man ja das Gefühl, es funktioniert nicht. Tim Mälzer würde man einladen, glaube ich. Obwohl, nee, auch nicht. Das ist jetzt das Gleiche mit Michael. Du würdest ja Michael nur einladen. Also das heißt nur einladen. Du lädst Michael ein, weil du weißt, geil, der bringt gute Weine mit. Würde man natürlich Michael niemals sagen, guck mal, Michael, ich habe hier einen ganz tollen Wein gefunden, weil du denkst, wenn du mal den aufmachst und Michael sagt, wollen wir die Primitive mal zwischen
aber
das ist ja nur eine Frage des Selbstbewusstseins. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es irgendwie bei Lars Heider daran fehlt.
Doch, würde ich schon
aber
sagen.
Aber es ist schon traurig, dass man irgendwie als Köchin nicht mal einfach auf so eine Sellerieknolle eingeladen wird.
Doch, du wirst eingeladen.
Eine Sellerieknolle
mit Kaffee, mit Sauce Kaffee Paris und eine mit diesen Taco-Sache. Mache ich.
Aber jetzt bist du doch eigentlich schon ganz schön aufgeregt. Ne? Jetzt machst du schon wieder Varianten,
das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist, wenn du dann Leute kriegst, die das können. So. Das ist halt total schwierig. Und sich dann davon zu verabschieden, ist schwierig.
Weißt du, was ich echt nochmal sagen muss, was ich halt sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn ich dann mal eingeladen werde, gibt es eigentlich nur 2 Versionen. Entweder wirklich totales Selbstbewusstsein. Bitte, Conny, geh nicht in die Küche. Wir machen es wirklich ganz alleine hier. Mhm. Oder ich sitze noch gar nicht und muss schon wieder aufstehen und sagen, ich guck nur mal ganz kurz mit dem Regen.
Das habe ich mir gedacht,
ja. Einfach nur mal, ich bin mir da so unsicher mit dem Garpunkt. Und vielleicht könntest du die Soße, irgendwie fehlt da so der kleine Kick. Das sind dann die Abende, die wirklich auch sehr unentspannt sind.
Ist ja, aber das ist ja das gleiche Thema, wenn du, das erzählen immer die Freunde, die Ärzte, die sagen, in dem Moment, wo sie den Raum betreten und sagen, ich bin Arzt, ah, oh Moment, das ist interessant, ich habe ja immer schon dieses Stechen in der Schulter und so. Das ist wahrscheinlich bei Köchen und bei Weinexperten genau dasselbe. Deshalb bin ich immer froh, als ehrlich gesagt, als Journalist, ne? Kein Mensch fragt dich irgendwie.
Heute habe ich allerdings wirklich auch eine sehr lustige Geschichte erlebt. Ich bekam einen Anruf von einer Dame, Stammgast von mir, sagt sie, Conny, darf man eigentlich gar nicht laut sagen, ich mache immer so ein kleines Gin-Tasting mit meinen Freundinnen. Die kommen heute zu mir, vier sind das, aber die haben alle schon einen Corona-Test gemacht.
Natürlich.
Und ich mache so eine Fischsuppe nach dem Rezept von Alfons Schubeck. Und der sagt, dass ich die Fischwürfel vorher im Wasser pochieren soll und dann erst in die Suppe. Das kann doch nicht richtig sein. Das macht mir natürlich Freude zu sagen, nee, da hat der Alfons, glaube ich, nicht zu Ende gedacht. Denn wäre natürlich schöner, wenn man diese Fischwürfel, ich habe ihr dann gesagt, ganz kurz anschwenken in Butter oder Olivenöl, kannst du dann auch schon vorbereiten und dann kurz vorm Servieren in die heiße Suppe, weil dann geht natürlich der ganze Geschmack der Fischwürfel nochmal in die Suppe.
Also an sich habt ihr dann ja doch, ihr Experten, doch Spaß daran, wenn wir Laien euch fragen.
Ja klar, hinterher redet man auch drüber, macht sich auch drüber lustig.
Wollen wir den Primitivo mal?
Ich habe noch eine Frage zum Volte. Also Cornelia, du sagtest, du würdest dazu nichts Schweres machen. Heißt das, dass jetzt, also ich empfinde den Wein als relativ leicht für einen Rotwein? Also dass da auch wieder dieser Gegensatz gilt? Also ich mache nichts Schweres zu einem leichten Wein? Oder ist dieses nicht die Systematik dahinter?
Nee, also ich, wenn ich das sagen darf, ich habe einfach, genauso wie Michael es gerade auch so schön beschrieben hat, einfach einen Wein hier vor mir, der diese tolle Eleganz hat. Mhm. Und da darf ich natürlich jetzt auch mal mit Kraft dagegen arbeiten. Also da finde ich jetzt zum Beispiel was Geschmortes fantastisch dazu, auch mit einer richtig kräftigen Soße. Da kann ich auch mit Pfeffernoten arbeiten und so weiter. Aber wenn wir jetzt gleich den Primitivo probieren, auch wenn die immer ein bisschen variieren, weiß ich schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und da kommt schon eine fette, fruchtige Bombe gleich auf uns zu. Und wenn ich da nochmal so kräftig dagegen arbeite, dann will ich lieber so ein bisschen diese schönen Röstaromen von gegrilltem Fleisch, gegrilltem Gemüse Leichtigkeit haben, damit ich nicht müde werde.
Okay. Aber ist das so Primitivo immer Fruchtbombe, Michael?
Ja.
Deshalb magst du
also, ne?
Also der Lieblingswein, du musst ja sagen, Michael, von wem ist dieser Wein der Lieblingswein? Das kannst du jetzt an der Stelle sagen.
Nee,
dann ruft er mich morgen wieder an.
Nee, da mochte doch Amarone so gerne, wenn du
Kubicki
meinst.
Amarone.
Oder der mochte Kubicki, gar,
du hast
gar
recht.
Nicht. Aber Primitivo auch. So gerne. Also vor 20 Jahren kannte man Primitivo eigentlich, kannte nur wirklich so eingefleischte Weinkenner Primitivo. Das ist wirklich eine Geschichte, die erst relativ kurz ist. Und man weiß auch erst seit Anfang der 90er, dass es eigentlich das Äquivalent zum Zinnfandel ist. Eine Rebsorte, die vor allem in Kalifornien wächst. Und das weiß man, die relativ hoch alkoholische Weine hat. Und dieses Primitivo kommt ja nicht, weil es so einfach ist, das Wort Primitivo, sondern von Primo, weil es eine der Rebsorten ist, die als erstes eben reif wird, die aber auch sehr unregelmäßig reif wird. Das heißt, innerhalb einer Traube gibt es durchaus mal quasi dann noch ganz grüne Trauben und dann schon durchaus fast rosinige Trauben. Und deswegen lässt man den Primitivo meistens ein bisschen länger hängen, um auch die Grünen ein bisschen reifer zu machen und die Rosinigeren sind dann eben noch mehr. Und dann hat man eben meistens relativ viel Alkohol und sehr, sehr viel Frucht. Und das kann man eben, das meiste kommt da in Apulien da vom Stiefelabsatz Italiens, wenn du die Landkarte hernimmst. Und das sind auch relativ große Mengen. Also allein in Apulien wächst mehr Wein als in ganz Australien. Nur um eine Idee zu kriegen, um welche Mengen wir reden. Und es geht vor allem um Primitivo. Und dadurch kann man relativ preiswert einen Wein bekommen, der schon ziemlich kräftig ist. Und das trifft natürlich ein bisschen doch den Zeitgeist auch der jüngeren Menschen, die diese süße, diese Coca-Cola-Generation, die einfach süßer aufwächst. Die ganz viele junge Köche ja auch, die sagen eigentlich in jedem Gericht ein bisschen Zucker oder noch ein bisschen mehr und die Leute sagen, hurra, so muss es sein. Und das so ist es ein bisschen bei diesem Primitivo auch. Aber ich habe ihn jetzt probiert, der tut gar nicht weh. Also das ist...
Nee, Axel, Axel, was isst du da nebenbei, wenn
ich mich fragen darf? Ich neutralisiere mich quasi mit einem Weißbrot und einem Schluck Wasser.
Wow,
das nicht ist schlecht, ne?
Also Primitivo.
Dieses Syrah, das ist auch noch eine Rebsorte?
Das ist die Rebsorte.
Das ist die Rebsorte Primitivo heißt?
Primitivo?
Ja.
Primitivo ist die Rebsorte. Und in dem Fall sind es zwei Rebsorten, nämlich Syrah und Primitivo.
Okay.
Genau. Deswegen ist es kein reinsortiger Primitivo. Der Syrah, der hat meistens so eine, also Syrah oder Shiraz, Syrah hat meistens so ein bisschen so ein Pfeffer, roter, schwarzer Pfeffer ist etwas, was Syrah oft mitbringt. Und in dem Fall wahrscheinlich sogar ein bisschen Ernsthaftigkeit im Gegensatz zu einem reinen Primitivo. Ne?
Mhm. Der hat dieses Pfeffrige, hat also. Bin ich gespannt, was ich finde den jetzt. Von allen Primitivos finde ich den besten, den wir bisher getrunken haben. Haben wir schon so viele getrunken? Ich glaube ja. 2, 3. Cornelia, du hast gesagt Fruchtbombe. Ja. Aber auch, er ist durchaus harmonisch, oder? Er ist jetzt nicht plump.
Nee, absolut nicht. Und aber trotzdem finde ich, das zum Beispiel ist so der klassische Wein, den möchte ich auch wirklich nur in Verbindung mit Essen. Also da würde es mir jetzt schwer fallen, den ganzen Abend den zu trinken. Den Le Volte, der hat diese tolle Eleganz gehabt und auch die Leichtigkeit, die mich auch irgendwie wach hält. Das ist schon irgendwie jetzt eine schwere Nummer. Aber ich sage jetzt mal so, egal, unabhängig vom Wetter und Jahreszeit, diesen Wein tatsächlich mit einem richtig schönen gegrillten Stück Fleisch, super. Oder auch eben mit so einem schön gegrillten Gemüse.
Sag mal, und vom Alkoholgehalt sind die aber beide ungefähr auf Augenhöhe, oder?
Haben die
13,5 oder 14 so in dem Bereich? Mhm.
Genau. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn wir reden jetzt ein Jahr schon über Wein und wir wissen, durchschnittlich 3 Euro, 10 Cent, 9 Cent gibt der Deutsche für Wein aus. Das heißt, wenn jemand, die Flasche kostet einen Zehner. Das ist viel Geld für jemand, der sonst quasi deutlich weniger ausgibt. Und dann finde ich, hat er noch eine relativ schöne Ausstattung. Ich finde, das sieht sehr wertig aus, die Flasche. Und für einen Zehner, wenn du jetzt anfängst, Wein zu trinken und sagst, jetzt gönne ich mir mal für einen Zehner eine Flasche Wein und bekommst dann sowas, dann finde ich das echt in Ordnung. Ja, also wenn ich noch nicht mich so viel mit Wein beschäftige, dann würde ich sagen, boah, der hat eine Länge, der setzt sich hin. Wenn du natürlich, so wie wir, so im Thema bist schon ziemlich viel, ne, dann ermüdet dich das sowas eher mal schnell, aber ein Glas kannst du trinken. Oder wenn ich mal irgendwo, würde ich doch sagen, na klar, den hast du auch, dann nehme ich gerne ein Glas. Ich weiß nicht, muss ich zu zweit eine Flasche austrinken? Nein, das würde ich dann, ich habe das Gefühl schon, dass diese Süße mit dieser Frucht zusammen erstmal so ein Feuerwerk macht am Gaumen, so, bada, hier bin ich und dann bin ich auch schon wieder ganz schnell weg. Ja, also das ist dann,
hat man einen Schädel am nächsten Tag, wenn man so eine Flasche trinkt von dem?
Das glaube ich nicht. Oh, das glaube ich nicht. Also wenn die verkaufen so viel davon, dann würden ja alle, jeden Morgen würden so viele Menschen mit einem Schädel aufwachen, die am Vorabend so ein Primitivo getrunken haben. Ich glaube, der Schädel ist viel über den Schwefel, wie viel man das eben schwefeln muss. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass du davon einen Schädel hast. Er riecht auf jeden Fall nicht nach Kopf. Es gibt ja Weine, finde ich schon, wo du ein bisschen denkst, so, boah, wow, wow, aber das tut er nicht. Ich bin eher fast positiv überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht ist es auch die Kombination mit dem Syrah. Das ist etwas, was
man echt... Das war für mich übrigens auch tatsächlich, also ist mein, also ich habe auch schon viele Primitivo probiert, aber diese Kombination mit dem Syrah habe ich so auch noch nicht probiert. Tut ihm aber ganz gut.
Ich auch. Also das ist so irgendwie so ein, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen dem Le Volte, es ist ja auch schon heute schon viel. Und diesem würde ich natürlich den Le Volte nehmen, aber nee, das ist aber in diesem, ich finde dieses Gesamtding ist gut. Also die Aufeinanderfolge der Weine und ich bin jetzt total habe jetzt total Lust auf diesen feinherben Riesling. Weil das ist ja schon so ein Süßweinerlebnis am Ende. Kann man das sagen? So ein halbes Süßweinerlebnis?
Also mich hat der gestern so begeistert, weil Tui auch gesagt hat, also du musst den probieren. Ich bin so stolz. Der ist einfach super. Und ja, das ist ja übrigens auch ein Riesenthema. Ne? Chinese New Year steht sozusagen vor der Tür. Und die Chinesen bewegen sich in dieser Zeit am allermeisten. Die Familien besuchen sich gegenseitig. Das findet jetzt alles fast gar nicht statt. Er hat mir gestern auch gesagt, also wenn ich jetzt, ich habe ja auch noch ein Restaurant in Shanghai, einreisen würde, wollen würde nach China, 24 Tage Quarantäne
in
China. Wer möchte denn bitte 24 Tage Quarantäne in China?
Aber dein Restaurant in Shanghai läuft wahrscheinlich ganz normal gerade, ne? Im Gegensatz zum Restaurant.
Das läuft tatsächlich ganz normal. Aber da sind auch die Zahlen wieder ein bisschen hochgegangen. Ich habe vor kurzem gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da waren irgendwie gerade nochmal unter 200 Neuinfektionen und die haben schon wieder 28 Millionen Menschen in Quarantäne gestellt. 28 Millionen Menschen. Bei noch nicht mal 200 Infektionen.
Aber ich glaube, das ist, das habe ich jetzt auch gelesen, das ist, glaube ich, der Kern. Es gab ja, glaube ich, in Australien, in Perth, wenn mich nicht alles täuscht, eine Neuinfektion. Und sofort haben sie das gesamte Leben für 5 Tage runtergefahren. Und dann war das Thema aber auch durch. Mhm. Also gut, das muss man halt auch wollen. Aber
die Konsequenz ist das, was am meisten hilft. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, klar.
Andererseits sind wir ja, gut, zumindest wo wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, der wird ja ein bisschen zeitverzögert ausgestrahlt, aber sind ja auf einem guten Weg. Trotzdem ist halt, das finde ich so interessant, diese Frage, wie sehr man sich daran gewöhnt. Ich habe mich in der Zwischenzeit daran gewöhnt, jetzt hier in diesem Zusammenhang Weine zu trinken und ich finde es so schlecht, finde ich es gar nicht. Und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der berät Fußball-Bundesliga-Clubs und die Fußball-Bundesliga-Clubs haben große Sorge, dass sich die Fans daran gewöhnen, dass es so ist, wie es jetzt ist, und fragen, was können wir eigentlich dagegen tun? Und ich halte das gar nicht. Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gibt, wieder ins Restaurant zu gehen, wird es eine der ersten Sachen sein, die man machen wird. So, aber die ganz großen Veranstaltungen, da weiß ich nicht. Das ist so ein trauriges Thema. Wir holen jetzt den. Ich hole jetzt vom Balkon.
Der darf auch wirklich knackig kalt sein.
Ich hole jetzt vom Balkon. Das heißt, ihr müsst jetzt einen Augenblick ohne mich auskommen.
Oh, sehr gut. Ich kann was sagen.
Sehr gut. Nein, Axel, ich wollte dich fragen, wie du den Rotwein fandst.
Oh ja.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Wein, der dir gut schmeckt, von meinem Gefühl.
Ja, da kennst du mich gut. Der schmeckt mir wirklich, wirklich gut. Und ich finde ihn, jetzt gar nicht so schwer, oder mir kam er jetzt nicht so schwer vor, weil er nicht so, also auch nicht so viel Tanninen hat, würde ich sagen, oder? Und so diese Fruchtigkeit und, also der war überhaupt nicht pelzig, sondern eher fruchtig und dadurch kommt es mir dann irgendwie immer leicht vor, obwohl er wahrscheinlich in Wahrheit schwer ist.
Gut, also de facto hat er rein analytisch hat er 10 Gramm Restzucker.
Ja.
Das ist eigentlich nicht mehr trocken.
Ja.
Also, das ist was in dem Wein drin ist, wie es ankommt und so weiter. Das muss man eben wissen und irgendwo, finde ich, kann man das dann auch schmecken. Aber durch die Frucht, durch die Kraft, ist das eigentlich ganz gut kombiniert. Also das ist, ja, wie gesagt, würdest du einen Zehner ausgeben, Axel? Dafür würdest du sagen, ich gehe heute, gönnen wir uns was, ich kaufe die für einen Zehner oder sagst du, dann doch zu teuer oder wäre es mir nicht wert?
Das ist immer so eine Frage. Also ich glaube, ich würde für Wein jetzt am Abend, also wenn ich jetzt ganz alleine bin oder irgendwie, also nur Abendessen mit meiner Freundin, im Normalfall jetzt keinen Zehner für eine Flasche Wein ausgeben. Aber wenn jetzt Freunde zu Besuch kommen und ich weiß, der trinkt gerne Rotwein und irgendwie mag was Fruchtiges, dann würde ich für die Flasche wahrscheinlich auch mehr ausgeben, weil ich weiß, okay, das ist etwas, was mir total schmeckt und was ich dem gerne hinstellen würde. Und dann, genau, wäre ich dankbar für einen Wein, der so gut schmeckt. Also da finde ich, da wären 10er allemal gerechtfertigt.
Cornelia, wie viel Wein habt ihr denn zu Hause, Rüdiger und du? Habt ihr so einen richtigen Weinkeller?
Nee, wir haben ja eigentlich einen Weinkeller hier bei mir im Restaurant und wir haben einen Weinklimaschrank, wo wir so ein bisschen so ein paar Tröpfchen lagern, die man so braucht.
Der Kollege Coutet ist jetzt wieder dran, glaube ich, bevor wir so im fünften Wein kommen. Oder gibt es jetzt noch einen Werbeblock, Michael? Weiß ich gar nicht.
Ich muss sagen, was du hier...
Warte, falsch.
Ja.
Warum klingt das jetzt so komisch? Warte mal, das ist ja nicht so schön.
Nicht kaputt machen.
Komisch. Wir kommen zu einer.
Das hört sich
ja besser an. Ja, irgendwie ja. Ne? Woran liegt das denn, Leute?
Soll ich sonst? Kann ich?
Warte mal. Ja, klingt aber auch. Egal.
Hört ihr nicht?
Ja. Achtung, Werbung.
49,90 kosten die vier Flaschen. Versand kostenfrei.
Aber.
Bei Sickes Weinkeller.
Aber. Achso, ja, nee.
Ah, da ist er wieder, da ist er wieder. Sehr gut.
Aber das geht echt, oder?
Das rechnet schon zusammen.
Ja, ich rechne schon zusammen, weil die eine war ja schon 15, ne, die andere auch 11. 15, dann hatten wir 22.
20 und 22.
Doch.
Oh, Leute. Aber jetzt, Kunde, der erzählt uns was über den, ich liebe ja Rieslinge sowieso. Irre, schönes Plakat mit so einem Red Bull.
Ja, aber ich muss gleich sagen.
Red Bull sagst du natürlich, aber die Chinesen haben ja immer ein Tier, was sozusagen für das jeweilige Jahr steht. Und wir kommen ja aus dem Rattenjahr rein in das Jahr des Ochsens. Ah. Und deswegen erkennt man jetzt den vermeintlichen Red Bull-Ochsen, ist aber kein Red Bull-Ochse, sondern steht einfach nur für das neue chinesische Jahr.
Und ist ein chinesischer Riesling.
Nein, ein deutscher Riesling von der Mosel und ist feinherb, also hat somit eine sehr feine Restsüße, ein ganz, ganz leichter Wein, hat 10,5%, finde ich wirklich wahnsinnig leicht und geht einfach unglaublich schön zu dieser ganzen asiatischen Küche.
Also Sushi? Oder, ja. was hast du dir denn gestern geholt beim Chinesen deines Vertrauens?
Ja, also das ist ja wirklich, das hat ja auch Tradition. Yu Garden ist ja ein Teehaus, was die Stadt Hamburg sozusagen der Partnerstadt Shanghai geschenkt hat. Und da ist ja jetzt dieses neue Restaurant von meinem Freund Shui eröffnet worden.
Das ist doch der gleiche Kollege, der früher in Nähe des Rathaus einen Laden hatte, richtig?
Ja, der hat ja das Copperhaus noch, dann hat er das Nihao und noch irgendwas, weiß ich gar nicht genau. Und gestern war mir irgendwie nach Pekingente und dann habe ich Schuhe angerufen und gesagt, wie ist das bei euch? Kann man jetzt auch da was abholen? Sagt er, na klar. Und dann bin ich hingefahren und habe diesen Wein probiert und habe mir ein paar kleine Dumplings mitgenommen. Also ich sag mal, eigentlich Ravioli auf Chinesisch. Ja, gefüllt in verschiedenen Varianten mit Garnele, mit Schweinefleisch, mit vegetarischer Füllung, irgendeinem chinesischen Kohl und dann halt die Pekingente in zwei Gängen. Und dazu dieser Wein, da gehen einfach das, was ihr am Anfang schon gesagt habt, Gewürze dazu, Schärfe geht dazu. Also gar nicht mal unbedingt so diese Sushi-Nummer lassen.
Axel, riech mal rein, er riecht schon irre, finde ich. Er riecht schon irre.
Ja.
Boah, er riecht schon so, dass man gar nicht, ich mag gar nicht trinken, weil ich denke, viel besser als es riecht, kann es gar nicht schmecken.
Und was ich so schön finde, also ich weiß, dass zum Beispiel viele Weinnasen ja unglaublich gerne gerade einen Riesling auch mit dieser leichten Fruchtsüße trinken, feinherben Riesling. Aber ich finde überhaupt nicht, dass man das Gefühl hat, dass er backig süß ist oder so. Er hat eine ganz klare Linie, er hat diese Leichtigkeit und natürlich hat er diese Restfrucht, aber er tut ihm gut. Michael, was sagst du?
Von roten Schiefer ist es das.
Ja. Jetzt geht's los.
Erzähl.
Nein, komm. Dieser Wein, ich finde diesen Wein, habe ich diesen Wein ausgesucht? Nein, dieser Wein. So gut. Michael. Also, ja. Von roten Schiefer ist das Wein gut?
Nee, das Weingut heißt Rebenhof.
Richtig, Rebenhof.
Der Johannes Schmitz. Und vom roten Schiefer, das ist mit Sicherheit die Lage.
Also der rote Schiefer ist ja der Boden. Ja, gibt den blauen Schiefer, den grünen Schiefer, den Nur-Schiefer, den Quarz-Schiefer und eben den roten Schiefer. Das ist der Boden. Der soll eben nochmal die Schieferböden eben die nochmal diese Mineralität eben geben. Tatsächlich gibt es in Österreich auch ein Weingut, das heißt Rebenhof vom Hartmut Aubel aus der Steiermark. Aber ganz, ganz wilder Winzer ist das, sehr, sehr naturnah. Tolle Sache, aber sehr, will ich mal sagen, weit weg vom Mainstream. Aber was Cornelia eben gesagt hat, das stimmt. Wir sagen quasi, nach so einer Weinprobe trinken wir gern solche Weine eigentlich zum Nüchtern werden wieder. 10,5 Alkohol oder so ein Kabi, 9-8%. Diese Süße ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Gerade nach dem Rotwein wirkt es gar nicht mehr so süß. Und wenn du das richtige Essen dazu hast, eine Schärfe, eine Exotik, dann wirkt es eben gar nicht mehr so süß. Und dann kombiniert das wunderbar dazu. Und ein ganz trockener Wein würde eigentlich komplett hinten runterfallen, weil er dem gar nicht Paroli bieten könnte. Deswegen suchst du eigentlich diese Süße auch beim Getränk. Und das ist so ein Wein auch, wo beide davon profitieren, ne? Also wo beide zusammen das Produkt insgesamt besser machen, als jeder Einzelne für sich da vor sich hinwurschtelt. Ich habe sehr, sehr viel intensive rote Frucht auch in der Nase, was Rotfruchtiges. Ich bilde mir aber oft ein, wenn ich es rieche, dann denke ich, roter Schiefer, ich rieche was Rotbeeriges beim roten Schiefer sehr, sehr häufig bei dieser Bodenstruktur. Das kommt von der Mosel, generell auch 19, würde man sagen, ist also, müsste eigentlich sehr, sehr viel Säure haben. Hat der wahrscheinlich, hat der Wein analytisch bestimmt auch, aber durch den höheren Restzucker, ist ja kein Cabernet, ist ja fein herb, also knapp übertrocken. Der hat vielleicht, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Gramm Zucker, merkt man diese Säure gar nicht mehr. Und dadurch ist es sehr, sehr harmonisch, es ist sehr, sehr weich. Und du merkst auch, dass der Wein leicht ist. Du hast das Gefühl, oh, man schenkt nochmal, also ich habe mir schon mal nachgeschenkt, ne? Also,
das ist gefährlich, ja.
Genau, ja, ja. Ja.
Und ich habe so ein bisschen, egal was ich habe, Axel, ich möchte jetzt wissen, wie du diesen Wein findest, weil ich habe das Gefühl, das ist der Axel-Wein.
Spotlight. Ich spucke ja immer nicht aus, also für unsere Hörer zu Hause, ich spucke ja immer nicht aus und deswegen bin ich zu dieser fortgeschrittenen Stunde des Wein-Podcasts schon immer nicht mehr so richtig redefähig. Aber mir, also die Art ist natürlich total das Richtige. Also ich würde sagen, ein Günther Jauch-Gedenkwein vielleicht. Weil das so ein bisschen in die Richtung geht. Wobei ich das Gefühl habe, irgendwie, aber, dass dieser Günther Jauch mir noch, dass der irgendwie noch feiner war oder sowas.
Aber der war natürlich noch mit weniger Alkohol. Der Günther Jauch hatte, glaube ich,
vor Ort 8,5 oder sowas, ne? 8%, ja, genau. Der war noch,
also. Das war aber so eine Qualitätsstufe höher, ne? Das war ja ein Kabinett.
Okay.
Ist auch ein Kabinett.
Ah, okay.
Okay. Ich konnte, ja. Michael, es ist auch ein Kabinett.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja. Stimmt, ist ein Kabinett feiner, ja.
Ja. Aber es ist natürlich total mein Wein. Also, ich würde sowas total immer kaufen und also mir schmeckt das von der Richtung her sehr, sehr gut. Aber was ich dich fragen wollte, Michi, ich rieche also rote Früchte, was meinst du bei roten Früchten in der Nase oder auch am Gaumen?
In der Nase vor allem, also was Rotbeeriges, eine Johannisbeere, also eine rote Johannisbeere, vielleicht ein bisschen Erdbeere, Himbeere ist rot, also alles, was
Himbeere,
so ein Bärenmix hineingeht.
Aber auch so ein bisschen Pfefferminz. Oder hast du nicht? Ich habe so ein bisschen, so ganz am Ende habe ich so Pfefferminze. Also so ein bisschen so was leicht Kräutriges. Mhm. Oder spinne ich jetzt?
Nee.
Oder?
Mhm. Ja,
nee, stimmt schon. Ist schon richtig.
Zitronenmelisse oder so. Zitronenmelisse.
Mhm. Hatten wir immer im Garten.
Aber das ist ein ganz...
Was kostet der Wein, Cornelia? Weißt du, was er kostet?
Ja, der ist schon irgendwie liegt so um die 20 Euro.
Sind feinherbe Weine grundsätzlich sind relativ teuer, ne, oder?
Nee, also nicht? Kosten nicht mehr als trockene Weine in der Regel. Also es ist nicht, weil mehr Zucker drin ist es teurer, so ist es nicht. Das heißt ja nur, dass der Wein entweder bewusst oder unbewusst früher gestoppt wurde bei der Vergärung, um Zucker in Alkohol zu wandeln. Das heißt, er ist einfach nicht komplett durchgegoren. Das heißt, er hat mehr Zucker und der Alkohol ist dadurch auch niedriger. Und wenn er komplett durchgegoren wäre, wäre der Zucker noch in Alkohol umgewandelt worden und dann hätte er mehr Alkohol und weniger Zucker. Nur so vom Verständnis.
Aber kann man das?
Und die Hefe macht das.
Aber kann man das? Mhm. Dann müsste es ja eigentlich so sein, dass sehr alkoholische Weine, wie war das jetzt? sehr, sehr sauer sind,
noch
oder?
Mehr Zucker hatten.
Ja,
noch mehr Zucker hatten im Ursprung.
Ja, okay, aber dass die, also wenn ein Wein jetzt besonders viel Säure hat, also die jetzt nicht durch Zucker aufgewogen wird oder so, dass die dann...
Na, die Säure hat ja mit dem Zucker gar nichts zu tun. Wenn der Zucker in Alkohol umgewandelt wird, ist die Säure immer gleich. Die Säure verändert sich nicht dabei. Du kannst nur durch unterschiedliche Dinge, die Säure noch verändern, ja, durch Fermentation zum Beispiel, durch bei der Vergärung, ob du eine Malolaktik machst, also ob du quasi mit Milchsäurebakterien reingehst gegen die Apfelsäure, da veränderst du die Säure, aber das hat nichts mit dem Zucker-Alkoholspiel zu tun. Die Säure ist ein konstanter Wert. Sie fühlt sich nur anders an, je mehr Zucker du hast. Ja. Je mehr Zucker du hast, umso weniger spürst du die Säure. Je trockener ist, umso fester spürst du die Säure, umso intensiver ist sie für dich. Aber analytisch ist immer das Gleiche, aber nur wie es bei dir ankommt, durch den Zucker.
So irre, Axel, dass irgendwie wir beide immer schon so nach der vierten, fünften Flasche sind wir schon so.
Ja,
wir das sind ist anders drauf als Michael. Michael ist ja immer noch am Ende so klar und so präzise. Wie machst du das, Michael?
Tja. Ja, ich trinke halt nichts. Ich kann das alles nicht trinken. Ich habe ja auch, was momentan bei uns, bei mir relativ viel ist schon, dass ich Verkostungen habe und gebe, auch online und Gast bin auch von Verkostungen. Und auch über, also jetzt mache ich zum Beispiel auch eine Verkostung Wein und Knigge zum Beispiel für einen Auftraggeber. Ich könnte jeden Abend Sternhagel voll hier vorm Computer sitzen, das ist noch nicht wahnsinnig seriös. Ja. Und Wein hat eben am Ende, haben wir gerade gelernt, eben auch Alkohol und das beeinträchtigt irgendwo die Sinne und da muss man eben aufpassen.
Und ich ist es normal, dass ich das so sehe, dass ich jetzt schon so ein bisschen glühe?
Ja,
Axel ich eher so ein bisschen, also auch, du bist nicht ganz so glüh, also nee, ich habe schon so einen.
Ja, aber ich habe mich ja lange mit Film und Licht und so weiter beschäftigt, da sorge ich schon dafür, dass das eher
weiß wird. Aber ich finde, das ist ein toller, wir müssen am Ende zum Ende kommen. Und die Frage ist halt ganz schwer.
Also, da ist gerade jemand durchs Bild gesprungen, habe ich gesehen.
Tatsächlich? Wer war das?
So ein kleiner Mann war das. Kleiner Mann.
Oh Gottes Willen. Hoffentlich keins von meinen Kindern. Ich hoffe nicht. Das kann immer passieren. Die auch schon anfangen. Nee. Was wollte ich sagen? Der beste Wein. Der beste Wein des Tages. Das ist so ein altes Tradition bei vier Flaschen.
Wow.
Aber heute echt. Wir nehmen mal den letzten raus, weil das ist ja sonst gemein. Aber bei den anderen
vier. Das ist aber tatsächlich gemein.
Das also ist wirklich, das ist also, gemeint für die Zuhörer.
Ja, okay. Zuhörer,
weil, Stichwort.
Den kann man jetzt,
den kann man nicht jetzt bestellen. Aber das war so ein Podcast mit fünf Weinen, die wir haben ja auch mal Podcasts, wo man sagt, so. Aber das sind sehr gute. Aber ich muss auch da denken, was ist euer Lieblingswein jetzt heute? Cornelia zum Schluss, der Gast immer zum Schluss. Vielleicht fangen wir mit dem Experten an, mit dem Michael.
Also erstmal spricht es für Cornelia, dass sie nach dem Line-Up jetzt diesen Wein mitgebracht hat, weil das natürlich super nochmal reingepasst hat. Also wenn du jetzt irgendwas anderes bringst, also es sei denn, du kannst vielleicht noch was Prickelndes bringen, ist es schwer. Also das zeigt schon mal jemanden, der sich damit auskennt.
Also ein Sekt oder Champagner wäre noch gegangen, ne, oder?
Ja, aber das kann man, finde ich, am Ende immer noch machen, aber sensorisch ist es schwer. Nach so einem Primitivo schmeckt hundertprozentig der erste Schluck erstmal auf keinen Fall. Ja, da musst du also 3-4 Mal, bis der Gaumen einigermaßen sich das da wieder akklimatisiert hat. Für mich ist es wahnsinnig schwer. Ich weiß, dass der Le Volte und auch der Terlana mir morgen noch besser schmecken als heute. Also das sind auch Weine, die ich morgen nochmal verkosten möchte, um zu schauen, wie entwickeln sie sich mit der Luft. Und das sind meine zwei Gewinner. Ich habe keinen einzigen leider. Wow. Ich habe zwei.
Axel.
Ich glaube, der Le Volte, weil ich den so besonders fand. Also so ein schöner, leichter Rotwein. Und das mag ich halt total gerne.
14 Alkohol.
Ja, ganz leichter. Nee, ja, aber ehrlich gesagt.
Auch von nichts.
Weißt du, normalerweise sind diese Rotweine, die sind immer so ein bisschen pelzig, ne? Also Lars, das sagst du ja auch häufig, ne? Und ich weiß nicht, ob das Tannin ist oder woran das liegt, aber wenn die so eine Frucht haben, dann finde ich das auch gut. Also wahrscheinlich ist es am Ende nur wieder der Zucker. Ich bin halt ein alter Cola-Trinker.
Nein, ist wurscht, aber wenn er leicht rüberkommt, haben wir gesprochen, es geht um die Balance, um die Ausgewogenheit, um die Samtigkeit, um die Eleganz. Mhm. Ist doch cool, auch wenn da 14 draufsteht, das muss ich jetzt sagen, sollte gar nicht despektierlich sein. Nee, alles gut. Es ist halt de facto kein leichter Wein.
Okay, aber was heißt, also was heißt denn leicht? Also ist das, bemisst sich das immer am Alkohol?
Ja, naja, das ist ja das, was dir tatsächlich die Sinne raubt dann. Ne?
Ja.
Also das ist ein großer Unterschied, ob der Wein 13 oder 14, 5 oder 15 Alkohol hat. Das ist sehr großer Unterschied.
Aber kann man.
Und ich würde sagen, ein Rotwein bis 13 ist wirklich ein sehr leichter Rotwein. Ja, und ein Weißwein bis 12 ist ein sehr leichter Weißwein. Und alles drüber ist dann so mittel. Und ein Rotwein ab 14 Alkohol ist ein kräftiger Rotwein. Und zwischen 13 und 13,5 ist es mittelschwer und danach aber, ist es kräftig. Und ab 15, 15,5 ist es sehr kräftig.
Aber wenn jetzt ein Rotwein, wenn jetzt so ein Rotwein total viele Tannine hat, dann, und so pelzig ist und, was weiß ich, im Holzfass, also ganz viel Holz schmeckt, also das würde ich auch als schwer empfinden, oder? Spielt das da tatsächlich nicht rein?
Wenn der dann 12,5 Alkohol hat, was meistens nicht einhergeht, würde man trotzdem erstmal sagen, es ist ein leichter Rotwein, weil sich das primär auf den Alkoholgehalt bezieht. Aber wenn der natürlich dir alles so zusammenzieht, wo du denkst, boah, der ist aber schwer, obwohl er, du merkst es ja von der Länge und von der Kraft, wie weit die den Gaumen ausfüllen und wie lange sie präsent sind, bevor sie sich verabschieden. Und da würde man über das würde man die Kraft eben definieren auch.
Okay.
Bei mir ist der Talaner, um es mal kurz zu machen, Cornelia.
Danke.
Ich sage das ganz einfach, ich werde ja ganz oft gefragt, wer ist denn Ihr Lieblingskoch, der beste Koch überhaupt? Ich kann nie den besten Koch benennen und ich finde ganz, ganz schwierig, bei den vier unterschiedlichen Weinen tatsächlich zu sagen, das ist mein absoluter Favorit. Ich bin da ein bisschen bei Michael, wenn es um den Weißen geht, ich bin halt nun mal einfach ein großer Cantina Tellan Fan. Ich finde den Tellaner Hammer und ich mag auch die Eleganz des wollte, ohne Frage. Ich kann aber auch mal ein Primitivo mit einer schönen Bolognese essen. Also alle tolle Weine haben alle viel Spaß gemacht, aber ich bin auch beim Tellaner und Le Volte.
Hört ihr eigentlich so ein bisschen die Hintergrundgeräusche bei mir oder geht es noch?
Nee, die ganze Zeit hören wir
das. Ja, da sind irgendwie die Mäuse hinter dir, die da so rumspringen.
Ja, das ist herrlich. Das,
ja. Ich, man sagt nicht, wie sie den Sellerie wenden sollen.
Man sagt ja den Kindern immer gern, Papa hat jetzt mal 1,5 Stunden Wein-Podcast. Halt doch ein bisschen zurück. Oh, aber es geht so.
Also.
Es geht so. Also, wir kommen ein bisschen zur Ruhe. Michael, wir müssen noch sagen, 25. Februar ist doch auch irgendwas, ne?
Ja, das ist unser Live-Podcast mit Stefanie Hehn, Master-Sommelier und vom Hotel de Fontenay und jüngste Master-Sommelier Deutschlands, Live-Podcast. Ihr könnt eure Fragen stellen während der Verkostung und mit uns zusammen die Weine probieren.
Wie alt ist die?
Weiß ich nicht. Man redet nicht über das Alter von Frauen.
Nein.
Ach so.
Mail an chefredaktion@abendblatt.de. Es haben sich, glaube ich, schon fast 100 Leute angemeldet. Das finde ich ganz schön.
Ja, das ist toll.
Chefredaktion@abendblatt.de. Wir danken jetzt erstmal Cornelia Poletto. Das war natürlich, ich habe jetzt so einen unfassbaren Hunger. Und zwar, null auf Sellerie.
Ja, hoffentlich.
Ich würde jetzt gerne irgendwie so ein... Ich habe jetzt Hunger auf so ein Curry mit Kaffir-Limettenblättern. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Mit was? Kaffir-Limettenblätter?
Kaffir-Limettenblätter gibt's nur im Asia-Shop und ist irgendwie, oder? Cornelia, kochst du viel mit Kaffir-Limettenblättern?
Nein. Ja, die kannst du auch super einfrieren übrigens, ne?
Genau.
Gibt's auch bei Aldi übrigens.
Da, die gehören einfach in jedes Curry. Es ist auch so, ich finde ja dieses, also ich muss euch jetzt mal ein Kompliment.
Entschuldigung, machen, wo haben Sie die Kaffir-Limettenblätter?
Dieser Wein-Podcast. Aber ich finde schon, ihr braucht da irgendwie nochmal so eine kulinarische Sicherheit auch drin, dass ihr da auch mit dem Essen auch nochmal ein bisschen mehr reinspielt.
Wir würden ja auch...
Total, oder?
Das stimmt.
Ja, weil das ist ja das, was uns beschäftigt. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der gerne Wein trinkt und natürlich auch offen ist, zu probieren und Neues zu erfahren, der nicht genau das Gleiche auch mit Essen hat. Mhm. Oder was? Also,
nein, ich sehe es noch anders, du hast recht.
Wir müssen...
Es ist so...
Ja. Ja, also wenn Corona vorbei ist, dann müssen wir die Leute halt hierher kriegen oder irgendwo in der Küche, also wo wir so eine Live-Verkostung, wie wir sie am 25. haben, dann irgendwie mit allen zusammen machen und wo es dann auch was zu essen zu gibt. Also ich fände es total interessant, das mal zu schmecken, wenn jetzt ein Koch sagt, also das ist das Essen zu genau diesem Wein. So.
Absolut.
Ja.
Aber wir haben natürlich.
Also ich kann euch das nur anbieten. Das ist wirklich so easy, weil ich habe meine ganze Cucina-Kochschule digitalisiert. Ne? Fände ich auch mega lustig, wenn ich da nebenbei so rumbrutzeln würde und wir probieren Weine und dann gebe ich dir Lars mal, weil der hat ja immer Appetit, das habe ich jetzt schon gemerkt, mal was zum Probieren. Und dieses Spiel und dieses Kochen mit Wein und so, das macht richtig viel Spaß.
Jetzt bist du leider mitgefangen.
Sehr gut.
Ich glaube, dieses Angebot würden wir jetzt an der Stelle nicht ablehnen, weil das ist natürlich, man merkt halt, man trinkt diesen Wein und es ist noch eine neue Dimension. Mit der Vorstellung, was man da zu essen könnte. Und ich finde, das ist ja auch so, das ist ja, deshalb bin ich ja auch Michael so dankbar. Also Axel und ich sind Michael dankbar, glaube ich, dass du uns immer mit jeder Folge auf eine neue Stufe hebst. Und man, das Gleiche gilt ja beim Kochen. Also wir reden ja vor einem Jahr war ich noch bei Bestellen. Vor einem halben Jahr war es dann der Thermomix. Und in der Zwischenzeit reden wir jetzt ja richtig schon über Gerichte mit...
Über Kaffee, Limettenblätter. Ich glaube, das habe ich mir gemerkt.
Ich habe gezählt. Ich habe 56 verschiedene Gewürze. Vor einem Jahr waren es Salz und Pfeffer.
Ja, da sieht man doch, das ist doch cool, so eine Entwicklung.
Michael, kochst du eigentlich auch?
Ja, ich bin tatsächlich auch gelernter
Koch. Ist ja Koch, genau.
Ehrlich, ja, genau. Und jetzt natürlich mehr denn je, logischerweise. Und bei uns auch so, dass eine Tochter Johanna isst kein Fleisch und Theresa soll auf Weizen verzichten. Das hat medizinische, also gesundheitliche Gründe, weil es ihr besser tut. Das ist zum Beispiel jetzt für mich eine neue Welt, in der wir uns bewegen. Macht aber auch sehr viel Spaß. Aber ich habe den riesen Vorteil, dass ich natürlich aus der Hanse-Lounge immer wieder mal eine Jus mitnehmen kann und so Kleinigkeiten, die du in deiner privaten Küche ja nie in dieser tollen...
Ja, das ist dieser Diebstahl, der macht schon leichter, ne?
Ja, viel leichter. Viel leichter. Da kannst du also viel weniger dann falsch machen, wenn du schon mal eine super Soße hast, als Beispiel. Wir machen
also,
jetzt
auch... Also, was mir auch nochmal dabei einfällt, was ich auch natürlich einen wahnsinnig wichtigen Punkt finde, ist, wenn man euch sieht, ihr seid ja nun drei Herren, ihr habt ja eine Wahnsinnsfigur. Ne? Also, wenn ich das höre, auch bei Lars, der ja noch abnimmt, während er kocht und trinkt, das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Also auch das würde mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer interessieren, wie das geht. Geht das eigentlich nur mit bei Männern?
und ob das stimmt, ne? Das ist auch noch.
Nein, das also hallo.
Nicht unwichtige Punkte.
Das ist, aber das stimmt. Das ist ja gestern unter Familienjury.
Ja?
Ich war ja selber überrascht. Ich hatte ja selber gedacht durch Corona, dass die 90 fällt und dann 84. Das war für mich gestern, wir haben gelacht hier alle.
Gut,
also so lautest du. Ich glaube ja, dass ich feststellen kann bei Axel als auch bei Lars, dass da natürlich auch Bluthochdruck mit reinspielt, der natürlich automatisch auch die Kalorienverbrennung ankurbelt, weil wer so viel Farbe im Gesicht hat, da muss ja schon mal was passieren im Körper.
Ja, da muss ja, das stimmt bei mir, das sieht aber auch bei mir auch an der Beleuchtung gerade. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Michael, wer sind die nächsten Gäste? Ich bin dran, darf ich sagen, ich bin dran an Boris Herrmann.
Echt?
Jetzt kommt ihr.
Am Wein-Podcast?
Ja. Echt? Ob er mitmacht, weiß ich nicht.
Ah, mega. Mega, aber das Boris Herrmann, jetzt mal ohne Flachs. Mit Boris Herrmann müssten wir so eine Live-Sendung machen, also wie ein Live-Wein-Podcast, aber wo die Zuschauer, also ne, diese ganzen Seglerhaudegen aus Hamburg, ihn fragen können, wie war das? Was ist damit?
Also ich, wenn ich das sagen darf, also ich würde sofort, also mich würde total interessieren, wovon der sich eigentlich die ganze Zeit ernährt hat.
Astronautennahrung.
Ja, habt ihr schon mal diesen Astronautenwein probiert?
Nee, gibt's den?
Ganz schlimm.
Okay.
Den hat mir mal Martin Jakic, frühere Chefredakteurin des Feinschmeckers, mal mitgebracht, mit Herrn Ganske. Morgens um 3 musste ich den probieren, ganz schlimm. Das kann auf jeden Fall nicht glücklich machen.
Okay. Also wir sind dran. Boris Herrmann, Jan Hofer hat sich nicht gemeldet. Ich weiß nicht, was da los ist. Da muss ich nochmal nachfragen.
Ja, vielleicht ist er Dancing Stars mit.
In den Vorbereitungen von Let's Dance. Michael, wen haben wir noch? Wer ist noch so in der
Pipeline? Die nächste Folge, das wird richtig cool, da arbeiten. Da haben wir zwei Schwestern zu Gast, die das Weingut des Vaters übernommen haben von der A. Das Weingut heißt Meier-Nägl. Und da sind Dörte und Maike Nägl sind unsere nächsten Gäste. Und da geht es um deutschen Spätburgunder. Ich glaube, etwas, was wir bis dato noch zu stiefmütterlich behandelt haben. Und ich bin sehr gespannt, Lars und Axel, wie ihr das dann findet.
Also vier also
die Weine. Die Weine. Nee, wir machen einen Weißburgunder vorweg und dann einen Frühburgunder und dann zwei Spätburgunder. Und das ist nächste Folge.
Sehr cool. Bis nächste Woche. Wir stoßen noch mal einmal kurz hier an.
Ja,
wir machen noch. Ist natürlich jetzt
Cornelia, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch für den Wein. Mega.
Es war großartig. Und Cornelia ist ja jetzt Stammgast. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, und wir machen ja tatsächlich eine Kochfolge, wenn ich das richtig verstanden habe. Kochweinfolge.
Das hast du genau richtig verstanden. Demnächst gibt's Kochen und Wein.
Super.
Man sieht jetzt noch nie wieder das
Tag. Aber so zwischendurch wäre doch cool.
Ja. Was habt ihr jetzt drin? Michael, da kann man es ansehen. Michael, du hast...
Tellan.
Wen hast du? Den Tellaner, ne?
Ja, ja, ja.
Cornelia hat den Feinherben.
Ich habe Riesling.
Axel hat den Le Volte.
Le Volte, ja.
und ich habe den Riesling.
Genau, einmal alle recht freundlich in die Kamera. Hallo.
Cheers, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, mir auch. Also selber. Uns auch bestimmt. Schön,
dass du da warst. Ihr sagt mir auch. Das ist
also, mir. Danke, Axel. Ich kann nur für mich sprechen.
Was wolltest du sagen? Ja. Michael wollte noch kurz...
Nein, ich wollte sagen, es gibt so einen Havesco-Shop hier in Tornesch, wenn das aufhat, wo die so über also Reste verkaufen. Und da habe ich mir zum Beispiel vom Terlana 2018 halbe Flaschen, alles, was sie hatten, für 3,50 Euro. Also eine halbe Flasche Terlana, das ist so geil. Einfach mal so aufzumachen, weißt du, die kann ich alleine wunderbar wegtrinken. Das macht so viel Spaß. Jetzt mal bei jeder Flasche freue ich mich für 3,50, das wollte ich sagen.
Aber halbe Flasche heißt, die war schon noch zu, oder?
Alle nach Tornisch und wollen eine halbe Flasche.
Hat ja zu,
aber. Havesco, was hat das mit Silke Weinkeller zu tun eigentlich?
Ich wollte gerade sagen, Michael, du hast das Prinzip mit unserem Partner noch nicht verstanden, ne? Aber das ist eine andere. Axel schneidet es einfach raus, ne? Ihr Lieben, Happy New Year, sag ich beinahe.
Ja, stimmt ja eigentlich wie, ne? Scheinlich sind wir.
Ja, genau.
Bis dann.